Herzlich willkommen, liebe Spielerinnen und Spieler, zum ersten und vermutlich einzigen Spielträumer-Podcast, für den wir dringend einen neuen Namen brauchen und einen besseren Namen. Wir sind Daniel und
Ingo
und wir sitzen hier gerade im Studio, das heißt an Ingos Küchentisch.
Das Equipment füllt nahezu den gesamten Tisch. Ich hoffe, man hört das hinterher auch auf der Aufnahme.
Wir sind extrem professionell und wir wollen euch heute erzählen, was wir in Essen 2016 gespielt haben und wie wir das fanden.
In gewisser Weise vertont das, was wir in den letzten Jahren schriftlich gemacht haben, wollen wir euch einzelne Spiele vorstellen, die wir während der Messe und auch schon zum Teil in den Spieleabenden nach der Messe ausprobiert haben, was die für einen Eindruck hinterlassen haben und ob wir die weiterempfehlen würden. Ja, und dann schauen wir mal, wie das Ganze vertont sich anhört. Lass mich mal anfangen, denn da habe ich mir tatsächlich Gedanken drüber gemacht. Ich fange gleich mit dem ersten Spiel an, was ich auf der Messe auch als erstes gespielt habe, und zwar das Flamme Rouge. Das ist ein Radrennspiel von Lauter Pelli FI. Das hatte ich vorher auch schon auf dem Schirm gehabt und glücklicherweise, als Martin und ich am Stand vorbeikamen, war gerade ein Tisch frei. Wir haben uns hingesetzt, haben uns das Spiel erklären lassen und es ist danach auch sofort in meine Tüte gewandert. Ganz kurz, worum geht es? Wir führen ein Team von zwei Radfahrern, ein Sprinter, der die höchsten Fahrkarten, das Spiel mit Fahrkarten. der Sprinter hat die höchsten Fahrkarten, der Rouleur genannte Ausdauerradfahrer besitzt ein Set, was insgesamt stärkere Karten hat und wir versuchen, einen unserer beiden als erstes ins Ziel zu bringen. Das Ganze hat ganz simple Regeln. Ich suche mir vier Karten, ich ziehe vier Karten meines Decks von zu jedem einzelnen Radfahrer, suche mir eine davon aus, lege die verdeckt hin, mache das Gleiche für meinen zweiten Radfahrer. Das machen alle Spieler gleichzeitig. Und danach wird in der Reihenfolge der Position im Rennfeld die Bewegung ausgeführt. Es gibt eine kurze Windschattenphase und am Ende kriegen die Fahrradfahrer Erschöpfungen, die noch ein leeres Feld vor sich haben. Erschöpfung heißt einfach, ich kriege eine Karte mit dem Wert 2, das ist der niedrigste Wert, den es gibt, in mein Deck reingemischt. Und das Ganze klingt erstmal sehr unspektakulär, so fängt es auch eigentlich erstmal an. Beim Spielen habe ich ganz schnell gemerkt, da ist eine ganze Menge Taktieren drin, weil ich möchte tatsächlich die Erschöpfung vermeiden, weil je dünner mein Deck wird, gespielte Karten werden aus dem Spiel genommen, das muss ich dazu sagen, je dünner mein Deck wird, umso mehr habe ich nachher Kontrolle über das, was ich auf der Hand habe. Wenn ich am Ende mit meinem Sprinter nur noch vier Karten im Deck habe, habe ich die immer auf der Hand und suche mir sozusagen aus denen was aus und kann mir meine Neuner überlassen zum Beispiel. Hat mir richtig gut gefallen, ist tatsächlich mehr so ein, ich kämpfe um meine Position im Feld, will gar nicht immer vorne sein, aber auch nicht so weit hinten, dass ich nicht einen schnellen Spurt machen kann. Und da ist für mich wirklich eine ganze, ganz große Spannung wächst da draus. Das Ganze mit wirklich einfachen Regeln, kurzen Regeln, sehr gut verständlichen Regeln, mit einer Rennstrecke, die modular aufgebaut ist, die aus Puzzleteilen zusammengesteckt wird, was auch nicht so fürchterlich lange dauert. Es gibt 6 vorgegebene Rennstrecken drin. In den erweiterten Regeln gibt es dann noch ganz einfache Regeln für Anstiege und Abfahrten. Ein Anstieg ist einfach, ich kann, egal welche Karte ich spiele, nicht mehr als 5 fahren und ich kriege keinen Windschatten. Und eine Abfahrt heißt, ich habe, egal welche Karte ich spiele, mindestens 5, die ich fahre. Besonders gut, um Erschöpfungskarten loszuwerden.
Was es ja tatsächlich sehr interessant macht. Ich habe es ja jetzt auch schon zweimal mindestens gespielt.
Wir haben es einmal gespielt, direkt auf der Messe abends im Hotel.
Und letztens im Spieltraum.
Da hast du das eine Mal mit
Bergen gespielt. Genau, zweimal. Und es ist tatsächlich so, dass diese Steigungen das sehr interessant machen, auch wenn es mich total zerlegt hat dabei. Ich bin doch bei weitem der Letzte gewesen, aber die taktischen Möglichkeiten oder die taktischen Anforderungen, die steigen natürlich dann ganz immens. Also sehr interessant. Ich fand von den Regeln her wahnsinnig einfach, sodass man wirklich am Anfang denkt, das war's. Aber da steckt eine Menge drin.
Ja, finde ich also toll. Wer Rennspiele mag, sollte sich Flamme Rouge definitiv mal angucken. Und ich bin an der Stelle noch eine Antwort schuldig, weil ich im Aufgegessen 2016 geschrieben hat, warum ich Lothar vergessen habe bei den üblichen Sachen, dass Lothar mal wieder ein Rennspiel gewonnen hatte. Denn abends, als wir Flamme Rouge gespielt haben, zu viert, wir beiden, Martin und Lothar, hat Lothar natürlich wieder versucht, seinem Namen alle Ehre zu machen, ist mit seinem Team ganz früh ausgerissen, hat Erschöpfung für Erschöpfungskarte gesammelt und am Ende, glaube ich, deutlich abgeschlagen auch gelandet.
Also ja, er war wirklich die ganze Zeit im Rennen ganz weit vorne, ja. Sodass wir wirklich schon gedacht haben, na klar, ja. Lothar wieder,
ja. Logisch. Ja. Also da zeigt sich zum Beispiel auch, das habe ich irgendwo auch schon mal als Kritik an dem Spiel gelesen, die ich allerdings nicht nachvollziehen kann und auch nicht unterstützen kann, dass jemand gesagt hat, man wird ja für einen Ausreißversuch bestraft.
Mhm. Ja, aber das ist ja realistisch.
Das ist eigentlich logisch. Wenn ich rausgehe aus dem Feld, dann habe ich keinen Windschatten mehr und muss entweder mit meinem Team das eigenständig schaffen, dass immer einer vorne ist und der andere zieht. Ja, aber ich sage natürlich jede Runde auf jeden Fall Erschöpfung ein. Und im großen Feld kann ich immer mal dafür sorgen, dass vielleicht dann doch eine andere Farbe vorne ist und ich auf zweiter Position Energie spare. Also ich finde es klasse und das ist von den Neuheiten, glaube ich, schon das am zweithäufigsten gespielte, was ich habe. Einfach weil es total schnell geht.
Ja, es geht auch super schnell. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde maximal. Ne?
Ja.
Also es ist auch wirklich das erste Rennspiel, was ich gespielt habe, das wirklich auch schnell ist.
Ja.
Weil den meisten denkt man ja eher noch ein bisschen mehr nach, zählt hier nochmal und überlegt und wägt ab. Ja. So viele Möglichkeiten hast du ja gar nicht. Dadurch geht es einfach wahnsinnig schnell.
Ja, ist schön. Sehr gut. Genau, war ein total guter Opener. Hat mir gleich richtig Lust auf die Messe gemacht. Das habe ich übrigens gespielt, als du im Stau standst.
Da reden wir nicht drüber.
Nee, lassen wir lieber.
Bei mir war es auch tatsächlich so, dass die ersten paar Spiele, die ich gespielt habe, alle Grütze waren. Ich weiß schon die Namen gar nicht mehr. Irgendwie so ein Uga Aga war dabei. Und
das klingt schon spannend, ja.
Ja, war super. Und, und auch die anderen waren nicht so toll. Das erste, was ganz gut war, war King Domino. King Domino?
Ja, King Domino. King Domino, als hätten wir uns abgesprochen. Mein zweites auf der Liste.
Ja, guck. Genau.
Genau.
Ich weiß gar nicht mehr die Regeln wirklich. Also man hat Karten aus der Mitte gekauft und zwar immer derjenige durfte sich die Karte zuerst nehmen, der in der Runde davor die letzte genommen hatte.
Ich muss zugeben, da habe ich mich heute nochmal bei Hunter und Kron ein bisschen fortgebildet.
Bei der Konkurrenz.
nein, wir machen ja keine Videos. Na, ich wollte wirklich noch mal wissen, wie war das? Das wusste ich nämlich auch nicht mehr ganz genau. Es werden vier Domino-artige Landschaftsfelder, also sprich, man hat zwei Felder und das eine ist meinetwegen Wiese, das andere ist Kornfeld.
Genau, und Wasser gab es noch.
Wasser gab es noch, eine Mine, und Wald.
Ja, fünf verschiedene, glaube ich. Ja.
Und am Ende versucht man, möglichst große Flächen davon zu machen und dann hat man die Anzahl der Felder dieser Fläche als Punkte mal Anzahl der Kronen, die auf dieser Fläche sind. Also versuche ich Kronen zu kriegen, weil ohne Krone ist das Ganze nichts wert.
Ich habe zum Beispiel in meinem Spiel ganz großes Waldgebiet, fast nur Wald und dann auch so zwei, drei Kronen drin und habe gedacht, das reicht bestimmt, reicht das dann aber doch nicht.
Mhm. Ich habe auch so ein großes Waldgebiet geschafft. Und es ist halt so, dass die ganzen Teile auf der Rückseite eine Nummer haben, die aufsteigend sortiert werden. Je größer, umso wertvoller. Und nach dieser Reihenfolge, am Anfang wird eine Reihenfolge zufällig ermittelt. Und wenn dann aber gewählt worden ist, bekommt immer der das schlechteste oder niedrigrangigste Stück genommen hat, darf in der nächsten Runde als erster wählen. Mhm. Genau. Und so wird eigentlich jedes Mal eine neue Zugreihenfolge festgelegt. Das Ding hat sich unglaublich schnell gespielt, hat total Spaß gemacht. Ein bisschen puzzeln muss man, weil man nur auf 5x5 Felder begrenzt ist. Und damit geht es genau auf. Ich habe so gebaut, dass ich zwei Lücken hinterher hatte, weil ich doof gebaut habe. Da muss man echt ein bisschen drauf achten.
Ja, ist vielleicht auch eine Erfahrungssache.
Ist auch vielleicht eine Erfahrungssache, genau. Und das ist tatsächlich das, wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, wirklich eins, wo ich doch arg drauf warte, dass das mal in den Laden kommt.
Ja.
Weil ich das als Familienspiel toll fand.
Mhm.
Ganz toll.
Ja, ganz genau.
Mhm. Ist ein Catala-Spiel. Catala ist mittlerweile einer meiner Lieblingsautoren.
Das wusste ich gar nicht.
Habe ich im Nachhinein auch erst erfahren. Und dann hat mich nichts mehr gewundert.
Ne? Der Bruno.
Der Bruno. Ne? Kann nicht nur Kyklar, das kann auch leichte, gute Familienspiele machen. Ja, war ein super Ding. Auch bei mir auf jeden Fall auf der Liste, will ich mir nochmal angucken, wenn es dann im Laden ist.
Jetzt würde ich gerne chronologisch weitergehen. Ich weiß aber überhaupt nicht mehr, was ich dann als nächstes gespielt habe.
Mhm.
Was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist Codenames Pictures, weil ich Codenames, also das normale Codenames mit Buchstaben. Das mit den Wörters drauf. Mhm. Das haben wir so wahnsinnig häufig gespielt im letzten Jahr und das war einfach für mich absoluter Sofortkauf. Also es war einfach, muss ich mir nicht groß überlegen, zack, mitgenommen.
Ja.
Das habe ich jetzt dreimal erst gespielt, glaube ich, aber das funktioniert genauso wie Codenames, finde ich. Also ich finde, das ist nicht schlechter, funktioniert sehr gut. Also weil da auch die Bilder ein bisschen doppeldeutig sind oder nicht nur ein bisschen, sondern sehr doppeldeutig. Haben viele Elemente, auf die man anspielen kann und das ist sehr interessant. Ich habe mal letztens ein Bild auf Instagram gesehen, wo jemand die Wortkarten und die Bildkarten miteinander gemischt hat in einem Spiel.
Mhm.
Das ist bestimmt auch witzig.
Das habe ich auch schon gesehen. Das müsste man mal ausprobieren. Macht man dann 4x4 oder 5x4? Ne, 5x5?
Ja,
das sind ja unterschiedliche Raster. Mhm.
Genau. Ich habe meine Schachtel übrigens direkt wieder entsorgt und beides jetzt in einer Schachtel.
Macht auch Sinn, spart eindeutig.
Passt aber so Platz. Justament nur, also da ist wirklich nicht viel übrig.
Mhm. Codename Pictures hatte ich bei mir auch auf dem Zettel stehen, weil wir das abends noch gespielt hatten, deine Version. Ursprünglich hatte ich auch gedacht, das ist für mich ein Auto-Buy, muss gekauft werden, weil ich Codenames das Original auch großartig finde und super gerechtfertigt ist, dass ein Spiel des Jahres geworden ist. Habe aber festgestellt, es hat mir nicht so viel Spaß gemacht.
Nee,
das kann sein, dass das auch dran lag. Wir haben es ja abends in der Runde das erste Mal zusammen gespielt und es waren ja doch einige erstmal so, oh, das ist doof.
Mhm.
Gerade die Erklärer hatten das gesagt. Mir fehlt die Erfahrung als Erklärer noch. Insofern werde ich es auf jeden Fall nochmal auch als solcher spielen wollen und auch wirklich nochmal gucken, wenn man sich so vielleicht umgestellt hat von Wörtern auf Bilder. Aber es ist tatsächlich bei der Erstellung meiner Liste, worüber ich heute sprechen möchte, habe ich das vollkommen vergessen. Das ist richtig rausgerutscht und das heißt irgendwie auch schon was. Also ich glaube schon, im Moment weiß ich, dass Codename Pictures mir nicht so gut gefällt wie das normale Codenames.
Mhm.
Ich probiere es aber gerne nochmal aus.
Okay. Ja, nächster Spieleabend.
Für uns. Nächster Spieleabend, das ist ja,
das dauert nicht. Das ist ja immer in der Tasche, von
genau.
daher.
Genau.
Genau.
Ich habe noch war es Spielworks, Solafide ausprobiert. Ich glaube, es ist bei Spielworks erschienen. Wo
das ist diese Martin-Luther-Geschichte.
Das ist eines der Luther-Spiele. Mhm. Wo wir, das ist ein reines Zwei-Personen-Spiel, ein Spieler spielt die katholische Seite, einer die protestantische Seite. Man konkurriert um die Macht in 10 Gebieten und macht das über einen Kartenmechanismus. Am Anfang gibt es ein vorgeschlagenes 15-Karten-Set. Wenn ich dran bin, habe ich halt verschiedene Aktionsmöglichkeiten. Ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, was ich alles machen durfte, aber Wesentlichen, wenn ich Karten spiele, setze ich damit Einflusssteine auf diese einzelnen Gebiete, versuche, wenn ich den Adel meinetwegen gerade beeinflusse, auch, dass in diesem Gebiet der Adel das Sagen hat und nicht das Volk. Das sind zwei unterschiedliche Achsen, die ich da bediene. Und das beeinflusse ich eben durch Karten, die ich spiele. Das ging relativ zügig. Ich habe die Probepartie da in circa einer halben Stunde gespielt. Glaube, also es war so, dass ich das gut fand, ne? Mhm. Und auch gerne nochmal eine Partie spielen würde. Der eigentliche Reiz besteht aber, glaube ich, darin, du hast neben diesen 15 Startkarten noch 30 weitere Karten.
Mhm.
Und eigentlich ist es so gedacht, dass beide Seiten ihr Deck einmal komplett durchmischen, du ziehst 3 Karten, suchst dir eine aus, mit der du nachher spielen wirst und die beiden anderen kommen in die Schachtel zurück.
Okay, also drafting mit dir selbst.
Du draftest mit dir selber, ganz genau. Du
witzig.
Draftest dir aus den 45 Karten, die du insgesamt hast, ein 15er Deck, mit dem du spielen möchtest. Und ich glaube, das ist nochmal etwas, wie ich das Spiel auf jeden Fall nochmal ausprobieren möchte. Dann rutscht es für mich vielleicht sogar nochmal in den Bereich, da hätte ich doch noch Bock drauf. Vielleicht nehme ich das wirklich mit in meine Sammlung.
Mhm.
Weil es war recht, also es war nicht so fürchterlich kompliziert. Manche Begriffe muss man sich erstmal dran gewöhnen, wie die einzelnen Leisten genannt wurden, aber da kommt man rein, wenn man es ein paar Mal spielt. Und also da vom Thema finde ich es total spannend. War auch eins von denen, die ich gerne spielen wollte, war froh, dass ich das geschafft habe an dem Tag. Und also nur mit dieser Einsteigerversion wird es bei mir nicht reichen.
Mhm.
aber ich setze da eine Menge drauf, dass dieses Draften am Anfang den eigentlichen Reiz ausmacht.
Also ich finde, es sieht nicht so besonders hübsch aus, so von rein optisch gesehen. Also weil ich hätte gerne so gehabt, dass diese Gebiete so ein bisschen nicht ganz so abstrakt sind, dass man eher eine Landkarte vor sich hat. Irgendwie diese Gebiete, sind die irgendwelchen Regionen zugeordnet?
Ja, genau, so? Genau. Du hast
gibt's Osnabrück? Osnabrücker Land?
Nee, okay, alles klar, ich streich's von der Liste.
Ja, komm, das hat keinen Sinn.
Nächstes Spiel. auf den einzelnen quadratischen Plättchen, die übrigens ziemlich stabil waren, also materialmäßig gab es da nichts zu meckern, sind immer kleine Landkarten abgebildet.
Ja.
Auf diesen Landkarten hervorgehoben ist dann eben der Kreis, um den es gerade geht.
Mhm. Okay.
Und angeordnet sind die in Pyramidenform. Also
ja, das habe ich
tatsächlich
gesehen, ja.
Genau. Tatsächlich nicht so wirklich. Eine Deutschlandkarte wäre vielleicht interessant gewesen, wo man das irgendwie ablegt, aber vielleicht wäre das dann auch alles sehr klein geworden. Ne? Mhm. Wenn du die Beeinflussungsplättchen auf diese Teile drauflegst, ist das schon ganz okay vom Platz, also vom Komfort.
Und vielleicht gibt es ja auch bald bei Boardgame Geek eine zum Runterladen.
Und wer weiß, vielleicht macht einer demnächst eine Boardgame Geek-Karte, genau. Wobei natürlich du du hast keinen zufälligen Aufbau. Fast hätte ich gesagt, man macht einen zufälligen Aufbau, das stimmt nicht. Du sortierst, die sind von 1 bis 10 sortiert und die werden auch genauso ausgelegt. Also das könnte man tatsächlich zuordnen. Wird übrigens auch so freigeschaltet, wie man das bei Pyramiden kennt. Ne? Am Anfang hast du 3 aufgedeckt und die kannst du konkurrieren. Und wenn eines dieser Plättchen genommen wird und darunter wird etwas frei, dann werden die aufgedeckt. Und dann kannst du auch um die konkurrieren.
Ja, okay.
Also eins, was ich auf der Beobachtungsliste habe, was es aber auf der Messe erstmal nicht in meine Tasche geschafft hat.
Bei 2F-Spiele sind wir noch gewesen und wollten eigentlich Fabelsaft spielen, da war es aber immer so voll. Mhm. Und dann stand da ein Tisch einfach so rum mit Fujikato als Demo. Und da sagte dann die nette Dame, die da das erklärte, ob wir nicht mal eben Lust hätten, weil die hatte wahrscheinlich gerade nichts zu tun. Vermute ich, ne? So.
Könnte ich verstehen, aber da kommen wir gleich zu.
Ja, und dann haben wir das mal so dann spontan gemacht und die Regeln erstmal nicht verstanden, erst am Ende der ersten Partie. Und inzwischen habe ich es jetzt, also ich habe es dann gekauft, so viel dazu. Mhm. aber ich habe das jetzt 6, 7, 8 Mal gespielt inzwischen, denke ich, vielleicht auch sogar noch häufiger. Und das ist einfach wahnsinnig schlecht zu erklären. Also dieser Mechanismus, dass man eine Karte nachziehen muss, immer wieder, wenn deine eigene Karte abgeschossen wird, ist schon sehr merkwürdig. Also das funktioniert so, du spielst eine Karte aus und wenn der nach dir eine Karte ausspielt, die höher ist als deine, musst du deine Karte weglegen und eine neue ziehen. Das Ziel ist, die ganzen Karten aus deiner Hand loszuwerden. Und wenn jetzt zwei die gleiche Zahl spielen, also 2 Dreien zum Beispiel, dann werden die zusammengezählt und zählen dann als 6 und können dann eben auch eine 5 schlagen, obwohl sie ja eigentlich geringer sind. Mhm. Und gerade in einer größeren Runde, also ab 5 schon fast zu wenig eigentlich, so 6, 7 Leute, da funktioniert das tatsächlich sehr gut, weil man sich dann mehr verbündet mit den anderen Leuten. Das ist also schon sehr interessant. Also mit 4 Leuten würde ich es, glaube ich, nicht wieder spielen wollen. Das ist zu wenig, aber das hat durchaus was.
Wir haben das ja abends gespielt und da kann ich mich dran erinnern, dass wir dann auch irgendwann, als jemand doch deutlich in Führung lag, zugesehen haben, dass wir in Summe dann doch die hohen Zahlen schlagen konnten. Dieses Seltsame daran kann ich gut nachvollziehen, was du meinst. Das ist auch bei mir hängen geblieben. Also es ist bei mir wirklich nicht so gut angekommen. Ich habe schon Gutes davon gehört, auch in einigen Podcasts auch schon. Ich glaube, bei den Bretterwissern, der Matthias fand das total super. Und euch gefällt es ja auch total gut. Mhm. Ich habe mich an dem Abend eher so, unterhalten gefühlt. es funktioniert irgendwo, hat bei mir aber noch nicht so den großen Wiederspielreiz geweckt. Ich würde es wahrscheinlich aber auch nochmal mitspielen.
Also es ist tatsächlich, wie gesagt, in einer größeren Runde besser und es ist schlecht zu erklären und aber auch nicht ganz so trivial, wie es am Anfang wirkt. Aber es ist ein schönes, sehr schönes Spiel. Also ich bin froh, dass ich es mitgenommen habe. Mhm. Eins von meinen 5 in Essen gekauften Spielen.
Ja, da bin ich ja neidisch, dass du das geschafft hast. Ja. bleiben wir bei 2F, denn das Fabelsaft ist bei uns beiden gelandet, ne?
Jo.
Und da muss ich dir ja noch dankbar sein. Du hast ja mir ermöglicht, an der einen Runde teilzunehmen, weil für euch nicht mehr genug Platz da war.
Genau.
Und dann konnte ich am Ende des ersten Messetages schon eine erste Runde spielen. Mhm. Und das fand ich echt ziemlich gut. Wir haben es leider nicht mehr geschafft, eine zweite Runde hintereinander zu spielen, wobei eigentlich dadurch erst das grundsätzliche Spielprinzip klar wird.
Mhm.
Ich sag noch mal ein bisschen was dazu, für die, die es noch nicht kennen. In der Tischmitte liegen zu Beginn des Spieles 6 Stapel zu je 4 Karten, auf denen eine Aktion draufsteht, wie zum Beispiel ziehe 2 Karten.
Also prinzipiell Aktionsfelder.
Eigentlich sind das Aktionsfelder, genau. Das
Worker Placement.
Das ist Worker Placement. Und auf der anderen Seite macht man Set Collection, indem man nämlich Fruchtkarten auf der Hand hat und mit denen man versucht, die Kombination an Früchten, die auf diesen Karten auch aufgedruckt ist, zu erreichen. Und damit einen Fabelsaft herzustellen. Und dann nimmt man einfach die Karte von dem Stapel, dreht die um. Das ist dann auch eine Saftflasche. Und dann hat man quasi den ersten Punkt gemacht. Das sind die Punktezähler eigentlich.
Mhm.
Das Spannende ist, dass jedes Mal, wenn ich einen Fabelsaft herstelle, ziehe ich von einem mörderriesengroßen Nachziehstapel, ich habe das jetzt hier versucht anzudeuten und merke gerade, das sieht ja keiner.
Doch, so hoch.
So ungefähr, hoch. Ne? So hoch.
Ich glaube, ganz so hoch ist er doch nicht.
Okay, so
ja,
hoch.
Ja, das passt.
259 Karten gibt es insgesamt, jeweils mal 4. Und die warten nur darauf, immer wenn eine Flasche hergestellt worden ist, von diesem Stapel genommen zu werden. Also ich habe am Anfang die ersten 6 liegen und ich nehme vom 7. Stapel die erste Karte und lege die in die Auslage und habe damit eine völlig neue Aktion, die mir vorher nicht möglich war. Und deswegen wird das Spiel eigentlich über mehrere Runden erst interessant, denn es ist genauso gedacht, dass alle Säfte, die ich herstelle fürs nächste Spiel, nicht mehr drin sind. Ne? Die kommen in eine extra SIP-Tüte, was ein ziemlich geniales Speichermedium ist, das haben wir letztes Jahr festgestellt.
Aber das ist ja ein alter Hut. Das wurde ja letztes Jahr wurde das ja schon mal bei Nebel von Walskür erfunden.
Ja, ja also genau, die haben das erfunden. Und in so ein neumodisches Speichermedium wird das dann eingetütet und beim nächsten Mal startet man einfach mit den ersten 24 Karten vom Stapel. Man sortiert die in richtiger Reihenfolge und hat eine neue Startauslage. Und nach jedem Spiel ändert sich halt was. Irgendwann verschwinden auch die Stapel und wo man noch 2 Karten ziehen konnte, das verschwindet dann irgendwann. Und wir haben jetzt in unserer Zweierpartie hier 7 Spiele gespielt. Und es gibt, glaube ich, noch eine Karte von den ersten 6. Da haben wir noch nicht alle Säfte gebraut. Aber ansonsten ist schon ganz viel anderes Zeug dazwischen gekommen. Und man muss immer sich immer noch mal neu umstellen. Damit ist Fabelsaft das meistgespielte, weil einfach, kurz.
Mhm. Ja, geht sehr schnell.
Und das kann man auch, wenn man abends schon ein bisschen matschig in der Birne ist und sagt, ach komm, 20 Minuten, lass uns noch eben was spielen, dann hole ich einen Fabelsaft raus und habe trotzdem immer irgendwie was anderes. Es wäre, glaube ich, kein gutes Spiel, wenn man nur mit der Anfangsauslage spielt.
Nee, das wird zu eingeschränkt.
Ja, und
das
ich glaube auch insgesamt, wenn man nur eins davon spielt,
genau.
auch als Quereinsteiger.
Wobei meine Frau ja direkt am ersten Abend das gespielt hatte, ich ja gar nicht. Und sie hat dann gesagt, wir müssen das kaufen. Ist auch selten.
Ein Qualitätsmerkmal.
Ja.
Also ich find's toll und jetzt nicht im Sinne eines Kennerspiel, Blabla, Preisgewinner, Spiel, sondern ich finde diese Idee einfach toll, dass man ein leichtes Spiel hat, was gut zwischendurch geht. Man könnte fast sagen, es ist ein Filler. Mhm. Und wenn ich den zweimal hintereinander spiele, habe ich nicht zweimal das gleiche Spiel.
Genau.
So, aber es ist
Legacy.
Es ist Legacy ja. Oder Friedemann Friesenitz Fabel.
Natürlich.
Natürlich. Und ohne, dass man was kaputt machen muss, man kann es jederzeit in den Ursprungszustand zurückversetzen. Ich finde es toll. Ich
und das ist ja auch ganz gut, dass man nichts kaputt machen muss, denn wir mussten ja tatsächlich von Neuem anfangen.
Ja, stimmt, ich habe es gelesen. Was war denn da passiert? Ja,
das war so, wir hatten letzte Woche Übernachtungsgäste, eine Woche lang, Bekanntschaft von meiner Frau oder beziehungsweise Verwandtschaft. Und die haben bei uns geschlafen und haben unser Haus quasi als Hotel benutzt.
Mhm.
Und haben dann natürlich auch Zugang zu unserer Spielesammlung gehabt und haben dann das gesehen im Regal und gesagt, ach, das sieht witzig aus. Haben das rausgenommen, mhm, haben festgestellt, aber die Karten sind ja gar nicht sortiert.
Müssen wir erst mal machen. Oh nein!
Nein!
Wer macht sowas?
Ja, das fand ich auch nicht ganz so gut. Und, aber na gut, jetzt fangen wir halt neu an. Jetzt ist ja alles wieder...
alles neu. Jetzt könnt ihr wieder zwei Karten ziehen. Vorne.
Ja, mhm, auch nicht schlecht.
Ja,
ja, wir haben jetzt insgesamt... 5 Partien, glaube ich, gespielt, aber sind jetzt halt bei der zweiten de facto.
Ja, ja, alles klar.
Ja, aber es ist auf jeden Fall schön, ist auch als Familienspiel sehr gut. Mein Sohn versteht es auch gut.
Ja.
Ist, sehr schön.
Ja, ja, mit meiner Kleinen würde ich es noch nicht spielen. Gut, lesen müsste man schon können. Die Große, die jetzt in der zweiten Klasse ist, das könnte man schon mal ausprobieren. Wobei, man kann es ja sehr gemein spielen. Ich finde, es gibt sehr viele,
ja,
Ärgerkarten. Ne? Ich gebe dir eine Banane, du musst mir 2 andere Karten geben. Mhm. Oder ich klaue dir was, wenn du der Reichste bist. Mhm. Später kommen, das sage ich jetzt nicht, ich will nicht zu viel spoilern. Und was, glaube ich, was man anmerken muss, ist, ich glaube, es ist mit größerer Spielerzahl besser als zu zweit.
Das glaube ich, weil man sich dann mehr in die Quere kommt, einfach,
ja,
ne? Weil man mehr Felder belegt. Wenn am Anfang hast du 6 Felder und man zu viert dran, mhm, ist, dann ist halt alles belegt.
Genau, was zum Beispiel, wenn ich auf ein Feld gehe, wo schon jemand steht, muss ich dem eine Frucht geben.
Mhm.
Das passiert im Zweierspiel ziemlich selten.
Das passiert zu viert andauernd.
Ja, genau. Und es gibt viele Karten, bei denen ich, ich erinnere mich, das ist eine gleich auch aus der Startauslage, ich lege meine Karten offen hin und jeder, der möchte, darf Reihe um eine nehmen. Mhm. Und für jeden, der das macht, kriege ich 2 Karten. Ist im Zwei-Personen-Spiel ziemlich witzlos.
Das ist richtig.
Ja. Ja. Ich glaube, die Aktion haben wir auch nie genutzt. Und ich habe auf der Messe ein 5-Personen-Spiel gespielt und da geht es deutlich mehr ab. Also würde ich eher für 3 bis 5 Leute empfehlen. Mhm. Zu zweit funktioniert, macht auch Spaß. Aber ich glaube, mit mehr ist es besser. Mhm. Wolltest du zu Oink was sagen?
Zu Oink, ja. Oink war natürlich... Ein Verlag, den wir unbedingt für uns angucken wollten, weil wir letztes Jahr so gute Erfahrungen gemacht haben.
Ja, Pflicht.
War eigentlich mir fast das Wichtigste, würde ich sagen, auf der Messe. Was haben wir denn gespielt? Wir haben Troll gespielt.
Das hast du gespielt, ich konnte nur zugucken, aber...
genau. Mhm. Ich weiß es gar nicht mehr, wie es war. Es war sehr interessant, aber es war... Man hat es auch erst am Ende wieder kapiert.
Mhm.
Also...
Ihr versuchtet dem Troll seine Schätze zu klauen.
Genau, aber du hast immer so Karten zwischen 1 und 5
oder ja, 0 und 5.
0 und 5 war, ja. Und alle haben die Reihe umgespielt, aber man konnte die entweder verdeckt spielen oder offen spielen. Und ja, wenn man die verdeckt gespielt hat, dann war die Karte dann doppelt so viel Punkte nachher wert.
Mhm.
Und wenn man die offen gespielt hat, dann durfte man sich den Wert des Trolls angucken, mhm, oder irgend sowas.
Also du durftest dir den Troll angucken. Mhm. Der Troll hat unterschiedliche Stärken.
Genau.
Und du weißt, nur der erste Spieler weiß, wie stark der wirklich ist. Und im Prinzip ist es so, dass man sortiert nachher die gespielten Diebe in aufsteigender Reihenfolge. Und bei dem Dieb, wo die Summe die Stärke des Trolls übersteigt, der wird geschreddert. Den haut der Troll mit seiner Keule kaputt.
Genau, und der zählt nachher dann auch Minuspunkte.
Und der zählt auch Minuspunkte, genau. Und konnte mir den Troll, glaube ich, angucken und dann eine offene Karte spielen. Ich konnte aber auch sagen, ich gucke mir den Troll nicht an und riskiere und hätte dann doppelte Belohnung gekriegt.
Genau, wobei die Zahl dann gleich bleibt, aber die Belohnung wäre doppelt gewesen.
Ich glaube, ihr habt den Dieb alle offen gespielt. Aber da würde ich mich jetzt auch nicht drauf festlegen wollen.
Das ist auch egal. Ich fand es in dem Moment ganz gut und im Nachhinein, oder zumindest im ersten Nachhinein, habe ich gedacht, es wäre vielleicht doch ganz interessant, aber ich glaube, es ist nicht 18 Euro interessant.
Mhm. Das Problem bei euch, genau.
Genau, weil es ist einfach schönes Material, aber es ist auch ein sehr kleines Spiel und das ist eben relativ viel Geld, finde ich, dafür.
Und mein Problem ist wieder, dass es nicht ab 2 spielbar ist.
Richtig, dann braucht man wahrscheinlich auch mindestens 4 Leute, damit es funktioniert.
Ich glaube, 3 bis 5 stand drauf, aber eure Fünferrunde, das sah schon eigentlich in einer guten Besetzung aus. Ich finde auch optisch in Oink-Manier wirklich gut. Und spielerisch, also beim Zugucken ist bei mir eine Spannung entstanden. Das fand ich auch schon... was ich dem Spiel wirklich anrechnen muss. 18 Euro ist das Problem, wobei ich im Nachhinein sagen würde, sowohl Deep Sea Adventure als auch Masked Man im Nachhinein für die Besonderheit, die es hat und die Eigenwilligkeit in Grafik und im Spieldesign, im Nachhinein ist es das wert gewesen. Hm. Man darf es vielleicht nicht vergleichen mit, was für eine große Schachtel könnte ich sonst noch dafür kriegen.
Ja gut, man muss natürlich auch sehen, dass man letztendlich das Spieldesign bezahlt und nicht unbedingt das Material.
Genau.
Aber naja gut, ich habe es nicht mitgenommen. Ich finde es jetzt im Nachhinein auch nicht so schlimm, dass ich es nicht mitgenommen habe.
Geht mir
schade fand ich, dass sie dann so Sachen wie Rights zum Beispiel nicht mehr hatten, die wir letztes Jahr uns angeguckt hatten. Das war nämlich ganz cool eigentlich.
Rights hätte ich wohl auch noch mitgenommen, aber gerade das, die hatten glaube ich alles andere nur Rights nicht mehr. Ne?
Ja, und das In the Grove hatten sie auch nicht mehr, glaube ich.
Doch, das habe ich gesehen.
Ja.
Das war da. Aber das war ja nicht so.
Nee, das war nicht so. Aber vielleicht ist das auch gut. Man weiß es nicht.
Man weiß nicht.
Letztes Jahr hatten wir ja den Overkill.
Ja. Ja, letztes Jahr haben wir uns ja hingesetzt bei Oink, weil wir
nicht mehr laufen wollen.
Und da war Platz. Und da
konnten wir sitzen. Auch das so schön bunt.
Das war schön. Ich will da auch nächstes Jahr wieder hin eigentlich. Ich finde das schon, habe da wirklich was entdeckt für mich. Auch das Fake Artist Goes to New York, was ich noch nie gespielt hatte vorher und was eigentlich auch nicht so meine Art von Spiel ist. Aber das fand ich total lustig, weil es auch wieder ganz kurz, knackig ist und das müsstest du vielleicht kurz erklären,
ja, das ist
während ich das Babyfon ausstelle.
Ja, gute Idee. Das ist eine Mischung aus Spyfall und einem Malspiel wie Pictionary. Also ein Spieler ist der Erklärer. Der schreibt auf kleine Täfelchen einen Begriff, zum Beispiel Igel, und nennt dann den Oberbegriff Tiere für alle. Einer der Spieler kriegt allerdings ein Täfelchen, wo nur ein X drauf ist. Und dann versuchen alle gemeinsam ein Bild zu malen, um diesen Begriff darzustellen. Und jeder malt immer nur ein Element oder einen Strich. Und dadurch, dass sich eventuell der Fake Artist doof anstellt, kann man den dann entlarven. Das ist prinzipiell eigentlich schon alles. Also ist kein ernstzunehmendes Spiel, eigentlich ganz witziges Partyspiel vermutlich, aber das kann man auch mit einem Bleistift und Zettel machen, finde ich. Sagt der Sparfuchs in mir.
Tatsächlich, ja.
Und habe ich deshalb auch nicht mitgenommen.
Also was ich gut fand dran ist, man macht wirklich nur zwei Runden und dann heißt es quasi 1, 2, 3 und dann zeigt jeder auf den, von dem er meint, dass es der Fake Artist ist und dann wird aufgelöst.
Mhm. Wobei ich als Malender auch gedacht habe, ach, jetzt haben wir das Bild ja noch gar nicht fertig.
Mhm. Aber trotzdem konnte man erkennen, was es werden
ja,
sollte, wenn man es wusste.
Ja, also es war schon ganz witzig.
Mhm. Um den Donnerstag abzuschließen, müsste ich noch kurz Super 11 erwähnen, von dem ich aber gar nicht mehr so ganz viel weiß. Ja, du guckst schon so und so. Ähnlich war das Spiel dann auch. Das ist ein Fußballspiel und da bleibe ich einfach standardmäßig stehen. Suche mal noch nach einem guten taktischen Fußballspiel, wo man wirklich eine Partie nachspielt. Bin schon ziemlich gut mit dem Street Soccer eigentlich zufrieden, wo man aber eben nur 5 Figuren hat. Hier hatte man wirklich 11 Figuren, so in Plastik-T-Shirts auf dem Brett. Mhm. Und ja, so eine Mischung aus Würfel- und Kartenspiel, wo man dann immer, wenn man mit dem Ball auf ein Feld in der gegnerischen Zone kam, durfte man eine Angriffskarte ziehen und dann stand da teilweise einfach nur drauf, du hast jetzt ein Tor geschossen. Oder der Gegner zieht jetzt eine Abwehrkarte und das war dann irgendwo, ja, ich erwähne es der Vollständigkeit halber und nächstes Jahr bleibe ich da nicht stehen.
Breit den Mantel der Liebe darüber.
Genau.
Dann habe ich noch Cottage Garden gespielt.
Oh, da bin ich neugierig.
Was ja sehr gehypt wurde auch.
Ja.
Und was momentan bei Boardgame Geek auch in der Hotness ganz weit oben ist. Finde ich sehr interessant.
War beim dafür. Geek Buzz auf 2 am Ende.
Ja, das liegt wahrscheinlich an Rosenberg auch einfach. Ne?
Ja, ja, aber das fand ich schon krass. Ne? Nach Terraforming Mars gleich Cottage Garden ist.
Ja, witzig.
Und die waren ausverkauft. Also was ich so in den anderen Berichterstattungen gehört habe, das muss ein knaller Erfolg gewesen sein.
Ja, ist auch kein schlechtes Spiel, bei weitem nicht. Prinzipiell ist es das gleiche Puzzle-Element wie bei Patchwork. Du hast so einen kleinen Garten vor dir mit, ich glaube, 6x6 Feldern. Und platzierst irgendwelche Beete, die so eckig geformt sind, so Tetris-mäßige Teile. Darauf steht Rosenberg ja momentan.
Mhm. Ja, sage ich nachher auch noch was zu.
Ja. und und du möchtest halt deinen Garten ausfüllen, hast noch ein paar Möglichkeiten, einer Felder zu lösen, indem du nämlich Katzen dahin setzt, warum auch immer, Katzenpflanzen, keine Ahnung. Mhm. Die Katzen werden auch als Währung benutzt in dem Spiel, so,
als Währung,
um dann was anderes zu machen. Also ich habe dann immer gesagt oder mir überlegt, dass die wahrscheinlich geopfert werden. Irgendwie.
Ja.
Also ich fand das ganz logisch.
Vielleicht wächst da ja auch was. Wir haben ja auch noch hier eine liegen. Die können wir ja auch nochmal. Das machen wir gleich, wenn wir fertig sind. Dann buddeln wir die mal ein und gucken mal, was rauskommt.
Ja. Der Auswahlmechanismus ist ganz interessant. Du hast so ein Raster von 5x5 Feldern, so der Markt, der in der Mitte des Spielfelds ist. Und da wandert immer so ein Gärtner drumrum und zeigt dir immer die Spalte oder Reihe an, aus der du was nehmen kannst. Mhm. Und da sind dann auch so kleine Markierungen. Also ich weiß dann zum Beispiel, dass ich Spieler Nummer 3 bin. Dann weiß ich dann, als nächstes bin ich in der Spalte. Und dann bin ich in der Reihe und dann bin ich in der Spalte. Und dann geht es halt immer so rum. Und deshalb kann ich halt auch so ein bisschen vorplanen, sodass ich dann sage, okay, jetzt nehme ich dieses Teil und dann in der nächsten Runde kann ich ja das dann noch nehmen, das passt dann eventuell auch dazu. Mhm. Wenn man das dann also überdenken würde und sich genau überlegen würde, wird man wahrscheinlich an Analyseparalyse draufgehen und die anderen Spieler würden einen ermorden.
Ja.
Aber also wir haben das halt nur relativ locker gespielt und uns über Katzenopfer unterhalten dabei. Mhm. Du platzierst die prinzipiell da drauf und wenn du den Garten voll hast, dann kriegst du Punkte für alle Terrakotta-Töpfe, die da drauf sind und für Kunstobjekte. Mhm. So zwei Punkte leisten, die man prinzipiell auffüllt. Ist prinzipiell eigentlich schon alles. Also viel mehr passiert da nicht. Du kannst immer dafür sorgen, dass neue Plättchen dahin kommen und also auf die, in den Markt kommen. Da kann man natürlich auch noch mit planen, wenn man das möchte. Es ist eigentlich wie ein Patchwork, nur dass es für 4 Spieler ist. Macht nicht viel mehr als Patchwork, ein bisschen mehr.
Das wäre meine Frage jetzt, ne? Was ist da der Unterschied? Also
es geht halt für 4 Spieler. Das ist mein Problem damit gewesen. Mhm. Also deshalb habe ich es nicht gekauft, weil ich Patchwork sehr gut finde als Zweierspiel und ich glaube, das hätte bei uns zu Hause auf mit 4 Personen einfach, wäre das nicht gespielt worden. Mhm. Wobei ich das Thema sehr nett finde. Ich kann mit Gärtnern mehr anfangen als mit Patchwork-Decken. Wobei die Patchwork-Decken stören mich jetzt auch nicht so unbedingt. Mhm. Aber das ist durchaus schön. Also das Spiel macht nichts schlecht. Mhm. Das ist ein gutes Spiel. Mhm. Aber wie gesagt, ich brauche das nicht unbedingt.
Mhm. Das ausprobieren möchte ich das auf jeden Fall auch nochmal ganz gerne. Patchwork finde ich großartig. Hätte ich nie gedacht, dass mir Deckennähen Spaß machen könnte. Aber das schafft der Rosenwerke öfter mal. Auch Bauernhof bauen hätte ich vor einigen Jahren nicht gedacht, dass ich mir...
Und Bodenpflanzen.
Mag ich nach wie vor nicht so gerne.
Aber, das ist natürlich ein Fehler, den du hast.
Ja, das ist der Fehler liegt bei mir, das sehe ich. Ja, so ein Übergang von Donnerstag auf Freitag stellt bei mir das Chariot Race von Pegasus dar. Das habe ich nämlich Donnerstag einmal kurz angespielt. Da war aber unsere Erklärbärin irgendwie an 2 Tischen gleichzeitig und wir haben dann eine Weile gespielt, ohne überhaupt alle Regeln zu kennen. Hatten aber gedacht, wir kennen alle. Ja, Selbstüberschätzung, wie üblich. Ne? Ich kenne das schon, ich spiele schon seit Jahren, das kann ich.
Lass uns mal einfach anfangen.
Wir fangen einfach mal an, genau. Ich habe es dann am Freitag wirklich nochmal gespielt, mit Thomas zusammen am Tisch und noch einem englischen Pärchen dazu. War eine total lustige Runde gewesen. Das Spiel selber, thematisch spielen wir ein Wagenrennen so à la Ben Hur, auch mit Gemeinheiten. Ich kann also Krähenfüße werfen und ich kann Speere werfen auf meine Mitspieler. Und
hat man noch Klingen an den Reifen, an den Rädern?
Die wahrscheinlich in der Erweiterung, das fehlte mir so ein bisschen, aber ich kann rempeln. Ich kann also durch jemanden durchfahren und dann kriegen beide Wagen 2 Schaden.
Okay.
Und tatsächlich kannst du entweder so spielen, dass wer als erstes 2 Runden gefahren ist oder wer als letzter auf dem Feld noch über ist. Mhm. Ich glaube bislang, ich habe es auch später nochmal vor kurzem im Spieltraum gespielt mit Heide, Martin und Thomas und es ist bislang immer noch mindestens einer kaputt gegangen. Mhm. Und ich glaube, man kann es auch so spielen, dass noch mehr kaputt geht. Das Ganze funktioniert über Würfel. Du würfelst, darfst einmal neu würfeln und musst dann mit dem, was du hast, was machen. Du erhöhst deine Geschwindigkeit um 2 und musst aber gleichzeitig einen Schaden hinnehmen. Du hast einmal die Option, dass du Geschwindigkeit um 1 hoch oder runter setzt. Du kannst angreifen. Du kannst Fortuna einen Punkt bekommen. Das ist wie so eine Art Währung. Das sind Glückspunkte, mit denen du dich heilen kannst und auch vielleicht nochmal einen extra Neuwurf bekommst oder einen Würfel auf eine Seite drehst, die du gerne möchtest. Dann gibt es den Spurwechsel als Würfelergebnis. Und eine sechste Sache, auf die ich jetzt gerade nicht komme. Vielleicht ist auch eine Würfelseite zweifach drauf. Und das, vielleicht fällt es mir gleich noch.
Und wie funktioniert das vom Mechanismus?
Ja, ich würfel.
Wie viele Würfel hast du da?
Am Anfang 5. Okay. Und je schneller ich werde, umso weniger Würfel habe ich. Und weniger Würfel heißt weniger Kontrolle. Das ist eigentlich thematisch ganz cool gemacht. Denn je weniger Würfel ich habe, umso weniger habe ich Spurwechselmöglichkeiten und so. Immer wenn ich in die Kurve fahre, da gibt es einige Felder. Innen haben wir die Zahl 3, in der Mitte die Zahl 5, außen die 7. Wenn ich über die 7 presche mit einer Geschwindigkeit von 9, kriege ich 2 Schaden. Mit einer 9 über die 5 kriege ich 4 Schaden. Mit einer 9 über die 3, 6 Schaden. Das ist immer die Differenz zu dem, was da steht. Und also ist hin und wieder schon mal ganz gut, die Spur zu wechseln, vielleicht mal außen zu fahren, wenn ich gerade zu schnell bin. Beim Spielen auf der Messe hatte ich schon den Eindruck, obwohl das super Schnäppchen auf der Messe war, auch jetzt nicht teuer ist, gedacht, komm, das nimmst du mit, Rennspiele sind geil. Ne? Irgendwie hat es das aber hat's noch nicht so richtig gezündet, obwohl ich auch nicht sagen würde, es ist schlecht.
Aber du hast geschrieben, dass es ein okayes Spiel ist. Also so richtig begeistert ist es nicht.
Genau, das ist wahrscheinlich die beste Beschreibung, die ich mache. Es ist ein okayes Rennspiel. Ich glaube, dieser Ärgereffekt geht ein bisschen zu sehr unter. Du kannst immer noch eine Menge planen und taktieren und so ein richtiges Crash Race wird es dadurch so nicht. Wobei es noch eine B-Seite des Spielplans gibt, wo noch umgestürzte Säulen liegen. Wenn du da drauf fährst, bist du gleich kaputt. Und wo auch die Fahrer unterschiedliche Stärken haben können. Ne? Das ist die B-Seite des Fahrertableaus. Materialtechnisch habe ich mich im ersten Moment erschrocken. Ich dachte, das ist ein Prototyp, den ich da sehe. Und als ich dann hörte, nee, das ist so, wie es verkauft wird, war ich erstmal etwas erschrocken.
Aber es ist nicht so teuer, von daher ist es schon okay.
Es geht völlig in Ordnung. Das Spiel ist für den Preis absolut in Ordnung.
Und was kostet es? 18, 19 Euro?
18, 19 Euro, ganz genau. Auf der Messe hatten es für 15. Sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Ne? Wenn es für mich okay ist, kann es für andere durchaus deutlich besser sein. Ne? Das, glaube ich, ist in einem Rahmen, wo man einfach sagt, das hat das viel mit dem persönlichen Geschmack zu tun. Das Thema ist super. Ne? Finde ich total klasse. Und ich habe es letztens gerne auch nochmal mit Heide und Martin gespielt. Martin kam aber zum gleichen Urteil eigentlich wie ich. Und Thomas sagte nach dem zweiten Spiel auch so, ja, das hat jetzt nichts gewonnen in unseren Augen in dem Moment. Vielleicht muss man es zu 6 spielen, vielleicht ist da ein bisschen mehr los. Du hast natürlich Player Elimination drin, damit muss man leben können, aber so lang ist das Spiel nicht, dass man das nicht ertragen könnte.
Ich habe es noch nicht gespielt. Vom Thema her würde es mich interessieren, aber da Rennspiele bei mir zu Hause nicht so ankommen.
Das spielen wir noch mal im Laden.
Ja, okay.
Da wäre ich auf jeden Fall dabei. Ne?
Ja, gut. Nächste Woche.
Ja, genau.
Interessant fand ich bei den Koreanern, ich weiß nicht, welcher Verlag das war, da waren ja mehrere Verlage zusammen. Heißt es Verlage oder heißt es Verlage? Also auf jeden Fall.
Koreaner waren
das. Ja, also die ganzen Koreaner. Ne? Da haben wir Folded gespielt. Das war leider ausverkauft und wahrscheinlich hätte ich es mir da auch sowieso nicht gekauft. Aber das war interessant. Du hast ein Stück Stoff mit 4x4 Feldern und da sind irgendwelche Gerichte drauf abgebildet auf diesen Feldern. Und der Stoff ist auf beiden Seiten genau gleich. Also der, weiß ich nicht, was das für Gerichte waren. Also das Kimchi ist auf jeden Fall an der gleichen Stelle, wenn du es umdrehst. Und dann wird eine Karte umgedreht und da sind dann 2, 3 oder 4 Gerichte drauf und jeder muss dann versuchen, seinen Stoff so zusammenzufalten, dass dann genau diese Dinger oben sind und nichts anderes. Also so gegeneinander in Echtzeit. Und das ist irre schnell und am Anfang kommst du gar nicht klar, weil du so denkst, hey, wie soll ich denn dieses, was ganz außen ist und dieses, was ganz innen ist, wie soll das jemals zusammenfinden?
Ja.
Aber es funktioniert natürlich alles irgendwie.
Ja.
Und die Tricks kriegst du erst so mit nach dem zweiten, dritten Versuch drauf. Und dann gibt es auch noch einen fortgeschrittenen Deck, wo dann die richtigen harten Sachen dann sind.
Okay.
Also wirklich so Sachen, die ganz außen sind irgendwie oder... das ist echt wild. Und ich habe mit dem Erklärer, der sagte, ich kann das nicht mitspielen, weil ich zu gut bin inzwischen für euch. Habe ich noch gedacht, Angeber. Aber der hat mir das so nachher mal gezeigt. Also ich habe ihn dann drum gebeten und gesagt, hier, die schwierige Karte, mach die mal eben. Mhm. Und dann hat er die mal eben so fertig gehabt.
Ach.
Aber das ist richtig interessant. Ein ganz witziges Konzept.
Ich habe das gesehen und ich weiß, wie es gehen muss, habe eine Vorstellung, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, ob ich das kann oder nicht. Also ich bin total gespannt, wie sich das spielen würde. Aber das wird es wahrscheinlich ja gar nicht geben hier, ne?
Ja, vermute ich auch nicht. Aber das ist sowieso so eine Sache, dass meine Tochter da immer gewinnen würde. Mhm. Das ist bei solchen Geschwindigkeitsspielen immer die beste. Und wahrscheinlich hätte mein Sohn auch schon nach einer Partie oder nach einem Versuch schon keine Lust mehr und wird dann so direkt aufgeben.
Das wäre auch nicht für uns hier, aber ich hätte Bock, das mal auszuprobieren.
Ja, es ist auf jeden Fall sehr witzig. Mhm. Vom gleichen Verlag, nee, wahrscheinlich ist es nicht der gleiche Verlag, aber der gleiche Stand. Für mich einer der Hits von Essen 2016, Sherlock 13.
Mhm.
Prinzipiell ist das ein Deduktionsspiel à la Cluedo, nur in gut.
Mhm.
Kartenspiel ohne Karten.
Mhm. Ja, also, mit Karten, aber du brauchst sie nachher
nicht. Ja, genau, du brauchst sie nicht. Also es gibt 13 Karten im Spiel, daher der Name. Eine Karte wird ausgewählt oder verdeckt rausgelegt. Das ist dann der Verbrecher. Und die anderen Karten werden an die Spieler verteilt. Und dann schreibt sich jeder die Symbole, die auf seinen Karten drauf sind, auf einen vorgegebenen Zettel. Und versucht dann über Fragen rauszufinden, wer eben diese Karte in der Mitte ist. Ich kann fragen, entweder wer von euch... Also generell gefragt, wer von euch hat das Symbol Pfeife? Und dann sagen diejenigen, die ja die Pfeife haben, jo, ich. Oder ich kann konkret jemanden fragen, Ingo, wie viele Pfeifen hast du? Und dadurch, dass man eben mitschreibt bei den anderen, versucht man eben rauszufinden, wer der Mörder ist.
Ich habe das ja auch mal gespielt dann und fand es auch beim ersten Spiel sofort super. Auch hier erstmal 18 Euro stolzer Preis für das, was drin ist.
Ja, sehr teuer.
Wobei natürlich... Die paar Karten sind schon geil illustriert. Auch die Sichtschirme sind jeder einzeln illustriert. So kann man sich schön reden. Ne? Der Block ist relativ dick und es ist tatsächlich gerade zu dritt und zu viert. Ich habe es jetzt zu dritt, zu viert und auch schon zu zweit gespielt. Zu zweit verliert es, finde ich, etwas.
Mhm. Da sind die Regeln irgendwie anders, ne?
Ja, du hast zwei Karten in der Mitte, drei Karten in der Mitte. Der in der Mitte ist der Täter und die links und rechts können getauscht werden als Aktionen. Ne? Stattdessen frage ich nicht mehr, wer hat... Weil es ist relativ klar, dann kann sich ja nur einer melden oder nicht. Mhm. Also zu zweit, es funktioniert, es geht, man kann spielen und es war jetzt auch nicht total doof, aber es fällt ab im Vergleich zum Spiel zu dritt oder zu viert.
Ich finde sehr faszinierend daran, dass meine Tochter das so gut kann und dass sie das so gut findet. Also das ist genau ihr Ding, die denkt auch sowieso sehr mathematisch, aber von daher passt das schon. Und die ist ja gerade erst 12, aber die macht das so fantastisch.
Ja.
Die gewinnt auch immer. Ich habe das, glaube ich, jetzt bis jetzt noch nie gewonnen.
Ja.
Ich habe das jetzt auch schon 6, 7, 8 Mal gespielt, glaube ich. Aber ich habe da keine Chance. Also es ist irgendwie tatsächlich wichtig, wie man fragt, was man fragt und dass man bei den anderen genau aufpasst und dass man idealerweise mehr Informationen hat als die anderen.
Ja. Ich glaube, man muss zwischendurch mal Pausen drin machen, weil ansonsten weißt du genau, wie du fragen musst und dann ist es fast recht ausrechenbar. Also auch hier gibt es wahrscheinlich die falschen Leute, mit denen man das spielen kann. Wer es wirklich ein bisschen aus dem Bauch spielt und einfach Spaß dran hat an Deduktionsaufgaben, das ist ein ganz tolles, kurzweiliges Ding. Und du hast ja mal gesagt, Cluedo in gut. Was fehlt, ist dieses Ich würfel und laufe noch in irgendeinen Raum rein oder sowas. Und es geht
ja,
direkt.
Fehlt ja gar nicht.
Jede Runde ist eine Information da und ich muss gut überlegen, welche Informationen, damit ich vielleicht sogar schaffe, den anderen nicht zu viel zu verraten. Das ist ein tolles Spiel in der Schachtel, würde ich dir zustimmen, ja.
Das ist super.
Ja, ich berichte vielleicht noch ganz kurz von einem Spiel Nina und Pinta von den Ragnar Brothers. Das hatte ich im Vorfeld mal gehört und ich bin allein deswegen interessiert dran, weil ich so Entdeckungsspiele einfach gerne mag. Und Das Verrückte daran ist, ist ja die Geschichte von Christoph und Kolumbus. Die Santa Maria ist angekommen, er ist aber mit 3 Schiffen losgefahren, mit der Nina, der Pinta und der Santa Maria. Und die haben sich Gedanken gemacht, was wäre, wenn die alle angekommen wären. Aber quasi, es würden dadurch 3 unterschiedliche Verläufe passiert sein. Und so haben wir dann tatsächlich eine Nina-Welt, eine Pinta-Welt und eine Santa Maria-Welt.
Ein Paralleluniversum.
Es ist tatsächlich Paralleluniversum. Und das macht es erstmal strange. Die Abläufe sonst haben mir eigentlich ganz gut gefallen. Da war eine Menge drin irgendwie mit Besiedeln und ich kann auch meine Gegner angreifen und Rohstoffe ausbeuten. Ein bisschen Set-Collection habe ich drin. Das hat tatsächlich eine ganze Menge Sachen sehr gut gemacht. Das war auch gar nicht so fürchterlich teuer. Da war ich ganz erstaunt, weil das schien mir so sehr in einer Eigenproduktion hergestellt worden.
Ich glaube, das ist bei denen immer so, dass das so ein bisschen schäbig aussieht. Irgendwie.
Ja,
haben die nicht auch so Stoffspielpläne teilweise?
Dieser war nicht aus Stoff.
Ich weiß auch nicht, ob das wirklich Wagner-Plan ist.
Ja, dieser war nicht aus Stoff. Es hat mich irgendwie fasziniert. Es war aber im Endeffekt dieses Denken in 3 Parallelwelten mir ein bisschen viel. Aber es hat mich noch eine Weile beschäftigt. Also es war so vom Grundgedanken, auch beim Spielen habe ich gedacht, das ist jetzt ein cooles Element, das mochte ich wohl. So das würde ich, verbanne ich noch nicht aus meiner Erinnerung. Das ist nichts, wo ich sagen würde, nächstes Jahr habe ich das komplett vergessen.
Mhm.
Sage ich heute.
Sagst du.
Nächstes Jahr sprechen wir uns wieder. Wie der Ablauf genau war, kann ich tatsächlich jetzt relativ wenig zu sagen. Das war schon ein ziemlich komplexes Ding. Erstaunlicherweise war eine deutsche Anleitung schon dabei. Also das wäre sicherlich sehr hilfreich dann gewesen. Ich fand es grafisch okay. Man sieht halt, dass es nicht aus den großen Häusern entstanden ist, aber es war völlig okay, auch vom Material her.
Mhm.
Pappe, Holz, was das Spiel so drin hat halt. Ne? Genau.
Wo du von Material und Holz sprichst, muss ich kurz noch was zu Junk Art sagen, von Pretzel Games. Das sind die, die auch das Flick'em'up gemacht haben.
Ja.
Da hatten die auf der Messe so eine Riesenversion, die ich so bis ich nicht mehr stehen konnte oder bis ich nicht mehr rankommen konnte, aufgebaut habe.
Ja.
Und das war sehr, sehr geil. So ein richtig tolles, großes Material, Bauklötze so 20 cm breit oder sowas und auch ein interessantes Spielprinzip. Weiß nicht, hast du es gespielt?
Nee, da müsste ich jetzt was zu wissen. Genau, das habe ich noch gar nicht.
Es wird irgendwie, wir haben nur so eine kurze Demo-Runde gespielt, von daher kann ich es nicht hundertprozentig sagen. Aber es wird immer eine Stadt aufgedeckt und dann wird halt geguckt, was in dieser Stadt gerade zählt. Da kann es zum Beispiel sein, dass das Gebäude zählt, was am höchsten ist.
Ja.
Und dann hat man am Anfang Karten, wo diese Bauteile drauf sind. Und jeder spielt eins von diesen Bauteilen und dann der das Höchste gespielt hat, der kriegt diese Karten und darf diese Bauteile dann an die anderen verteilen.
Mhm.
Natürlich idealerweise möglichst gemein.
Mhm.
So, wenn du da irgendwie eine Schräge hast, dann gibst du dem Nächsten dann eine Kugel oder sowas.
Mhm. Ja, okay.
Ne?
Aber sowas gibt es dann auch, Schrägen und Kugeln.
Ja, es gibt halt verschiedene abgefahrene Teile. Mhm. Es gibt eins, was so aussieht wie eine Achse von einem Auto, also mit so einem dünnen Strich in der Mitte so Halbkugeln an der Seite.
Okay.
Es gibt konkave Flächen, Halbkugeln, ja, witzige, interessante Teile. Dann zählt dann eben derjenige, also es wird halt so lange gespielt, bis alle ausgeschieden sind zum Beispiel. Und dann zählt halt, kriegt derjenige, der das höchste Gebäude hat, kriegt dann die meisten Punkte oder Fans, nennt sich das dann.
Mhm.
Und dann wird die nächste Runde gespielt, die nächste Stadt dann sozusagen, und da zählen dann ganz andere Sachen. Also, keine Ahnung, wer die wertvollsten Karten zum Beispiel hat, keine Ahnung. Ich hab nur die eine Stadt wirklich richtig gespielt, bei den anderen weiß ich es nicht mehr. Aber auf jeden Fall macht es eben Stapeln, aber eben auch ein klein bisschen Gemeinheit und ja, eine unterschiedliche Siegbedingung dafür und du spielst normalerweise, glaube ich, 3 Runden und dann ist das Spiel dann zu Ende.
Ja, klingt gut.
Klang sehr gut und diese Riesenversion war super toll, hätte ich sofort gekauft, aber dann gab es dann die normale Version, die man kaufen kann, ist halt so eine kleine Version, wo alles nur ein Zehntel so groß ist, ungefähr gefühlt, also so futzelig, so die größten Stücke vielleicht so wie, nee, mein Daumen ist größer als die größten Stücke.
Ehrlich? So
also
klein?
Zumindest gefühlt, weiß ich jetzt nicht mehr.
Okay, ja.
ich muss das unbedingt mal in der Originalgröße spielen, weil wenn du es direkt danach gespielt hast, also ich habe das am Tisch daneben angeguckt, dann ist es einfach nur fitzelig und doof. Aber vielleicht ist es auch gut, vielleicht funktioniert es auch.
Je nachdem, wie man es kennenlernt.
Ja, genau. Und wenn man halt den Abstand hatte, kann es eben auch besser sein. Ja. Aber ich habe gehört, dass bei Flick'em Up auch so war, dass dann viele Leute, die das Große ausprobiert haben, erstmal sehr enttäuscht waren von dem Kleinen. Wer weiß.
Ja, die Version habe ich auch gesehen und die sah schon beeindruckend aus. Ich kannte Gott sei Dank jetzt die normale Version und fand dann das Große fast schon ein bisschen überdimensioniert. Wo wir gerade bei Pretzel Games sind, da habe ich mir noch die Erweiterung ja geholt von Flick'em Up in der Holzversion. Und da bin ich echt gespannt drauf. Also gerade die zweite Erweiterung mit den Indianern, dass du kannst einen Tomahawk werfen und Pfeil und Bogen schießen.
Witzig.
Und der Cooper-Clan kriegt eine Gatling-Gun und da bin ich total gespannt drauf, wie das funktioniert.
Ja, also, das habe ich tatsächlich noch nie gespielt, das Flick'em Up.
Das bin ich nochmal.
Auch nicht der größte Schnips-Spiel-Fan, aber ich probiere das gerne mal aus.
Ist unglaublich, wie gut das Thema passt zu dem Spiel. Das ist echt gut.
Ja, man kann natürlich auch mal schön im Charakter reden dann.
Ja, das ist ja, ganz, ja, genau.
ganz wichtig bei solchen Sachen.
Mein Highlight vom Freitag, spielerisch von dem, was ich gespielt hatte, war Ulm. Und Ulm. Seit ich Ulm gespielt habe, würde ich mich gerne in Ulm, um Ulm und um Ulm herum aufhalten. Ich bin darauf gekommen, ich habe es vorher schon mal gehört. Grundsätzlich mag ich Spiele, die nach Städten benannt sind. Ich frage mich nicht, wieso. Das ist mit Brügge so, ich fand Istanbul gut. Und was gibt's noch? Keine Ahnung. Wird es noch einige geben.
Bestimmt.
Ulm ist von Huch und für Huch eigentlich eher ein untypisches Spiel. Illustriert von Michael Menzel, sieht man auch sofort.
Wobei, so schön fand ich es nicht. Ich fand es sehr, sehr, sehr busy vom Board, also Brett her.
Also erstaunlicherweise, ich habe auf Instagram ja die Bilder immer eingestellt, so als Eindrücke. Und das Bild von Ulm hat bei mir bis heute die meisten Klicks.
Okay.
Und das hat es innerhalb von 2-3 Tagen gekriegt. Mit einem Account, den ich in Jahr schon habe. ich habe jetzt noch nicht die Riesenzahlen, ich bin noch nicht über 100 gekommen mit den Likes, also das ist ein ganz kleines Ding, aber Ulm ist tatsächlich mit einem deutlichen Abstand auch noch vor dem zweiten das am meisten gelikte Foto. Das spricht die Leute total an. Das ist ja dieses dreidimensionale Ulmer Münster, was da steht. Ich hatte vorher mir mal die Regeln durchgelesen, dachte, das musst du mal ausprobieren. Das hebt sich mal so ein bisschen ab von den üblichen Feld, Rosenberg, Pfister, was im Moment allein wegen des Namens immer schon gekauft wird. Dieses ist ein Spiel von Günter Burkhardt, den ich erstmal nicht zuordnen konnte zu irgendwelchen anderen Spielen. Und was ich ganz cool finde, ist, die haben einen Aktionswahlmechanismus. Du hast ein 3x3-Raster, in denen Aktionssteine liegen. Es gibt 5 mögliche Aktionen. Ganz simple, nimm ein Geld, beweg dein Schiff ein Feld vor, dann so eine Kartenaktion, mit der du eine Karte ziehen darfst, eventuell aussuchen, dann eine Abräumaktion, mit der du rausgeschobene Steine wieder zu dir einsammeln kannst und als 5. was fehlt denn da noch? Eine Siegelaktion, mit der du Einfluss in den einzelnen Stadtvierteln ausübst. Du ziehst halt wenn du dran bist, einen Aktionsstein aus dem Beutel und schiebst den rein in dieses Raster. Damit schiebst du immer einen Stein raus, der bleibt da auch erstmal liegen.
Wie beim verrückten Labyrinth.
So, nur dass wir kein Labyrinth haben. Und die 3 Steine, die jetzt noch auf dem Dreierfeld liegen, in der Reihe oder Spalte, die du gerade geschoben hast, das sind die 3 Aktionen, die du machen darfst in beliebiger Reihenfolge.
Okay.
Und das ermöglicht wirklich eine ganze Menge rumtaktieren. Ne? Wenn du dein Schiff bewegst zum Beispiel, bringst du es A aus den Minuspunkten raus in die Pluspunkte. Das ist so die einfache Funktion der Schiffe. Aber die Siegelaktion Einfluss in den Stadtvierteln darfst du immer nur da nehmen, wo gerade dein Schiff steht. Und du fährst immer weiter. Und wenn du in den frühen Stadtvierteln keinen Einfluss nimmst, dann wirst du auch im weiteren Verlauf des Spiels höchstwahrscheinlich dort keinen mehr nehmen können. Die Sonderaktionen, die du da bekommst, auch nicht mehr nutzen dürfen. Tatsächlich ist es relativ schwierig zu erklären. Das habe ich auch gemerkt, als ich es hier zu Hause erklärt habe, als wir eine Zweierpartie gespielt haben. Aber im Spielen hat mir das total Spaß gemacht. da war eine Familie so nett und hat mich mitspielen lassen. Und das war, ich war ganz schnell drin und ich habe ganz schnell überlegt, so, dass du das kannst jetzt so machen. Es ist auf der einen Seite auch nicht zu viel. Es ist grafisch schön unterstützt. Am Anfang wirkt es wirklich sehr busy, da gebe ich dir recht. Da hast du dann aber auch wieder genau diesen Punkt drin, dass gleichzeitig der Stadt auch so ein Denkmal gesetzt wird und da ist dann auch eine Chronik drin, wo ein bisschen Hintergrund dazu beschrieben wird und das hat einen total guten Eindruck bei mir hinterlassen. Das ist dann auch, bevor ich am Samstag gefahren bin, auch noch in meiner Tasche gelandet. Gott sei Dank, weil es ist wohl ausverkauft gewesen und es ist ja auch im Moment, rückt sie nicht in den Laden nach und so kann man es dann eigentlich wirklich schon mal spielen. Ich hätte es schon öfter gespielt, letzte Woche waren wir einfach zu fünft und konnten dann kein Ulm rausholen. Das ist, glaube ich, relativ schnell erklärt, wenn man das Material vor sich liegen hat und ein bisschen zeigen kann, was was macht. Und ich denke auch, mit etwas erfahrenen Spielern bist du auch locker in der Stunde maximal anderthalb in der Vollbesetzung.
Durch eine ganz angenehme Zeit.
Ja. Du hast noch ein witziges Gimmick dabei. Du hast so im Ulmer Münster baust du so Dachschindeln drauf. Das sind die Rundenzähler. Und wenn du die fortgeschrittene Version spielst, ist auf der anderen Seite immer noch eine Extra-Bedingung, die zählt nur für diese Runde. Ja, dann kostet die eine Siegelaktion mal ein Geld mehr oder so. Ne? Okay. Für die gesamte Runde. Das habe ich auch noch nicht gespielt. Das steht noch aus. Aber Ulm hat mir richtig gut gefallen.
Interessant. Ja, muss ich zugeben, das spricht mich gar nicht an. Und
ich glaube, das wäre auch nicht unbedingt deine Kragenweite
an
Spiel.
Es hört sich einfach sehr abstrakt an, ja, dass ich da so abstrakt. Drei Aktionen irgendwie auslöse. Und
ja. Also, naja, Thema ist da tatsächlich null. Ja. Ne? aber es ist... Man hat den Mechanismus schön in eine Stadt eingekleidet. Ja, das, so kann man es sicherlich sagen. Und da darf Ulm auch froh drüber sein. Das ist ein gutes Ding geworden. Und
wenn man ein Ulm-Fan ist, ist es vielleicht auch das perfekte Spiel.
Wenn man ein Ulm-Fan ist, kann man nichts falsch machen. Ne? Ja, wer gerne spielt und aus Ulm kommt, oder wenn man jemanden weiß, der aus Ulm kommt und Heimweh hat, weil er da nicht mehr wohnt, man möchte ihm was Gutes tun, dann schenkt man den Ulm, hat ihm ein gutes Spiel geschenkt, super illustriert und mit Liebe zur Historie der Stadt.
Ja, und siehst du, wir in Osnabrück haben das Bürgermeisterspiel.
Wir haben das Bürgermeisterspiel.
Und da haben wir den Senat.
Wir hätten mal doch Günter Burger drin lassen sollen. Ja, ja, hast du absolut recht. Wenn es ein Spiel geben würde, was Osnabrück heißt, was so funktionieren würde, großartig.
Du, irgendwann gehen die Straßen, die Stadtnamen aus, dann kommt das noch Rückauf dran.
Und sonst müssen wir eins erfinden. Ne? Wenn wir in Rente sind, machen wir nochmal eins.
Ja, nee, ist klar. sehr gehypt war ich von The Dragon and Flagon. Das war ein Spiel, was ich auf meiner Liste hatte, was ich unbedingt spielen wollte. Es war immer voll bei Stronghold Games. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wird schon irgendwie in den Laden kommen. Oder war auch sogar glaube ich, vorher schon im Laden, ne?
Es gab ein, zwei Exemplare schon, ja.
Und es hat, wir haben das letztens gespielt mit 7 Leuten?
6 oder 7 waren wir. Oder sogar 8.
Also wir waren relativ viele Leute.
Ja.
Also nah an der Idealbesetzung, würde ich sagen. Und die Grundidee bei dem Spiel ist, dass es eine Schlägerei in der Kneipe ist. Die Spieler haben alle unterschiedliche Fähigkeiten. Also es gibt Kartendecks, die bei allen identisch sind, aber die jeweils immer 1, 2, 3 Karten haben, die ein bisschen sich abheben von den anderen. Und die Kneipe ist schön dreidimensional dargestellt. Es gibt Tische und Stühle, es gibt Gläser, Fässer und sowas. Das ist alles schön dreidimensional. Und der Zug wird so ein bisschen wie bei Colt Express programmiert, sodass du immer sagst, diese Aktion möchte ich jetzt das machen und die nächste Aktion mache ich dann das. Und da gibt es dann so Sachen wie Sachen aufheben, durch die Gegend werfen, jemanden schlagen, der vor sich ist, oder sich verteidigen oder sich bewegen, am Kronleuchter durch die Gegend schwingen. Und hört sich alles fantastisch an. Funktioniert aber nicht. Ich fand es sehr, 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 sehr langsam. Und es war irgendwie bis ins Detail alles simuliert, aber es passierte einfach nichts in dem Spiel. Also es hört sich alles so spektakulär an. Und was ich in dem Spiel gemacht habe, ich bin gerade ausgegangen, auf den Tisch gestiegen, bin am Kronleuchter durch die Gegend geschwungen, habe 2-mal Leute mit meinem Säbel geschnitten, bin zweimal durch die Gegend gelaufen, habe nochmal gehauen und dann war das Spiel zu Ende.
Mhm. Aber dafür haben wir 1,5 bis 2 Stunden gebraucht.
Genau, es ist sehr, 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 sehr langsam. Alles in Zeitlupe. Und was normalerweise dauert das in echt, wenn es in echt wäre, 2 Minuten. Mhm. Und dafür dann 1,5 Stunden spielen.
Mhm. Also mir ging es ganz ähnlich. Ich war nicht so gehypt im Vorfeld. Ich war ein bisschen neugierig, als ich über programmierbare Aktionen gehört hatte. Und ich stimme dir absolut zu. Das Thema ist super. Das Thema ist total großartig. Die Gestaltung ist super. Mhm. Die Ideen, die die drin haben, auch dass zum Beispiel bestimmte Aktionen weniger Zeit kosten als andere Aktionen.
Stimmt, das
ist. Wenn man dann vielleicht auch einfach eine längere Zeit nicht dran ist, da ist es auf der einen Seite nett, auf der anderen Seite gab es immer wieder die Situation, jetzt kommt eine Runde, alle planen und du machst nichts. Du stehst nur da.
Stimmt, gerade wenn du was Spektakuläres gemacht hast vorher, was vielleicht noch nicht mal geklappt hat, aber es dauert trotzdem.
Ja. Und dann stehst du da und wartest und es ist okay, dass das nicht geklappt hat. Das ist, der Frust gehört da einfach dazu. Das finde ich ist einfach mehr ein Spaßspiel dann
auch. Gehört ja beim Programmieren auch dazu dann bei solchen Spielen.
Genau, aber es hat das langsam gemacht. Ne? Ja. Und dann irgendwann wieder so, ach, ich bin ja auch dabei, dann muss ich ja doch wieder meine Karten mir raussuchen. Und das ist so, wie gesagt, total gut gemacht, super Ideen drin. Aber für die kurze Sequenz, die es nachher darstellt, also als würde man sich einen Bud Spencer-Film in Ultrazeitlupe angucken.
Stimmt, so für den ganzen Tag.
Und hinterher sagen sie, was war das für eine langweilige Schlägerei? Ich habe tatsächlich auch, ich habe ja nicht viel erwartet, aber immer noch mehr, als ich dann gekriegt habe. Und glaube tatsächlich, ich muss das nicht nochmal spielen.
Ich bin da nicht ganz sicher. Also bei mir ist es ziemlich durchgefallen. Ich möchte es so gerne mögen und würde es deshalb gerne nochmal spielen. Einfach weil ich die Idee und das Konzept und das Material und alles so toll finde. Aber ich glaube und befürchte einfach, dass es einfach nicht mein Spiel ist.
Du hast gerade Colt Express angesprochen und da musste ich im Nachhinein tatsächlich drüber nachdenken. Colt Express schafft es etwas besser. Auch da hast du hast programmierbare Aktionen, aber die sind kurz, knackig. Und es ist aufs Wesentliche zusammengebrochen und du hast trotzdem eine Interaktion drin, da passiert was. Du hast am Ende einer Partie Cold Express, die, lass sie 60 Minuten dauern, wenn überhaupt. Nicht so das Gefühl, na klar, so eine Zugräuberei dauert vielleicht auch nicht unbedingt 60 Minuten, aber da habe ich wirklich den Eindruck, da sind die Sachen knackiger umgesetzt. Es ist fiddliger, ganz klar, ne? Aber da merke ich tatsächlich, das funktioniert besser. Ne? Das macht,
auf jeden Fall.
Das deckt dieses Segment besser ab. Und wenn man Dragon and Flaggen auf Speed kriegen würde, bin ich wieder dabei.
Ja. Ich bin einfach enttäuscht. Und das ist immer schade.
Ja. Ja, was habe ich hier noch auf dem Zettel? Nehmen wir mal wirklich Neuheiten. Was wir letzte Woche gespielt haben, war nochmal von Inka und Markus Brandt. Und wir haben es tatsächlich auch nochmal gespielt.
Muss man ja auch.
Muss man ja auch.
Das steht, glaube ich, auch in der
Spielung. Wir haben es ja echt geschafft, Fabelsaft nicht mit dem anderen Wort einzuleiten. Und ich sehe jetzt auch zu, dass ich das jetzt nicht tue. Bei nochmal mache ich es aber, weil das passt da eben ganz gut. Fand ich eine total gute...
Ja.
Und nicht Variante von Quicks, das wäre völlig falsch, sondern es ist ein Spiel in der Quicks-Liga, was aber neben Quicks und Quinto eine Berechtigung hat.
Mhm. Ja. Tatsächlich. Und für so ein kleines Würfelspielchen habe ich relativ viel drüber nachgedacht noch.
Ja.
Das ist faszinierend eigentlich. Also da geht es darum, du hast 3 Würfel mit Farben und 3 Würfel mit Zahlen. Mhm. Und du würfelst diese 3 Würfel, suchst dir dann ein Pärchen aus, also zum Beispiel Rot 3, und darfst dann 3 rote Felder, die zusammenhängen müssen, ankreuzen auf deinem Blatt. Und die anderen Spieler dürfen sich dann aus den übrig gebliebenen Würfeln noch was nehmen.
Ja, beliebige Kombination.
Mhm. Genau, und dann versucht man, möglichst Spalten abzuschließen, weil man dafür Punkte kriegt.
Mhm. Und je früher, umso mehr Punkte.
Genau.
Und du versuchst, Farben ganz abzudecken. Wer also als Erster alle grüne Felder bedeckt hat, bekommt auch da die höhere der beiden Punktzahlen, die man kriegen kann. Alle weiteren kriegen die niedrigere Punktzahl. Mhm. Und sobald ein Spieler seine zweite Farbe vollständig dicht hat, ist das Spiel zu Ende. Und was am Anfang wirklich beim Durchlesen bei mir noch nicht so die Erwartung geweckt hat, dass das ein gutes Spiel ist, hat sich wirklich im Spiel das ganz, ganz deutlich gewendet. Insbesondere je mehr man in so kleine Notlagen reinkommt und man auch in diese Konkurrenz zu den anderen kommt, ne? Schaffe ich die Spalte noch, renne ich nach außen auf die Spalte zu, weil ich auch immer angrenzend zu bereits bestehenden Kreuzen ankreuzen muss, da kriege ich mehr Punkte, aber verliere Zeit und alleine machen die anderen Spalten vorher vielleicht schon mal dicht. Ich fand es wirklich gut und habe es gerne nochmal gespielt und ich spiele es auch gerne nochmal.
Das ist wirklich sehr interessant, weil es ja einerseits diesen Puzzle-Aspekt hat. Jeder versucht eben seine Puzzleteile sozusagen vollzukriegen, aber gleichzeitig auch eben diese Interaktion durch dieses Rennen um Punkte. Das ist eigentlich wirklich ganz witzig. Das ist natürlich auch gleichzeitig wie bei Quinto und Quix, dass man eben auch um die Punkte konkurriert.
Ja. Genau, und indem man ja den anderen Spielern Würfel wegnehmen kann für die Kombination, kann man auch schon mal gucken, weil wir bringen jetzt die beide gleich viel, was schadet denn den anderen vielleicht oder was bringt die nicht so weit vor. Ne? Also fand ich wirklich gut. Wir haben es zu fünft gespielt, glaube ich. Hat auch keine Downtime gehabt, weil man ja immer dran ist. Hat erstaunlich lange gedauert, das hat mich gewundert.
Das weiß ich gar nicht. Es kam mir relativ kurz vor, aber es war einfach sehr kurzweilig.
Es war kurzweilig, ne? Aber ich glaube, es hat tatsächlich doch eine halbe Stunde gedauert oder so. Ich glaube, da ist eine Partie quick schneller.
Ja, das ist wahrscheinlich wohl so.
Aber tatsächlich, es ist kurzweilig und der Titel ist gerechtfertigt.
Ja. Wenn auch schäbig.
Wenn auch schäbig, genau. Aber haben wir das nicht über Quicks vielleicht am Anfang auch gedacht?
Ja, das war richtig. Ja. Für mich auch eine Messe-Neuheit, obwohl ich sie im Spieltraum gekauft habe. Pandemic, die Schreckensherrschaft des Cthulhu. Aha. Als ich zuerst davon gehört habe, habe ich gedacht, es wäre ein April-Scherz.
Ja.
insgesamt fällt mir auf, dass es ja Pandemic heißt und gar nicht mehr Pandemie. Hat irgendwie vielleicht Pegasus da noch die Rechte an Pandemie?
Das möglicherweise. Oder man hat es wegen der Vereinheitlichung.
Kann auch sein. Ich finde es auch immer schäbig, von Pandemic zu reden, weil sich das doof anhört.
Für mich ist auch mal irgendwie Pandemie, aber...
Na gut, also die Schreckensherrschaft des Cthulhu ist prinzipiell das gleiche wie Pandemie.
Okay.
mit einem Cthulhu-Thema. Also du bekämpfst keine Krankheiten, sondern du bekämpfst Kultisten, die da so rumstehen und Kultisten-Dinge machen, so beschwören und so. Was macht ihr denn? Wir schwören.
Ich schwöre, ey.
Und wenn drei zusammenstehen und dann noch ein weiterer Kultist dazukommen will, dann kommt es nicht zum Ausbruch, wie bei Pandemie, sondern es wird dann eine Karte umgedreht von einem großen Alten. Dann passieren dann schlimme Dinge, die sich dann aufs Spiel auswirken, entweder dauerhaft oder einmalig und schlimm sind. Das ist einerseits ein Timer, steuert andererseits auch diese Infektionsrate, die heißt dann Beschwörungsrate bei dem Cthulhu-Thema-Spiel. Und wenn die letzte Karte aufgedeckt ist, da ist immer Cthulhu drunter, hat man das Spiel verloren. Mhm. Die anderen Karten sind zufällig aus so einem Pool von, weiß ich nicht, 10, 12 Karten oder sowas. Und dann gibt es dann 5, 6, die ausliegen oder wahrscheinlich noch mehr. Egal. Insgesamt ist es interessant, dass das Board ist tighter.
Das Board ist tighter.
Das Brett ist viel enger als im richtigen Pandemie.
Ich finde das gut, dass du international bist.
Ja, so sind wir hier. So sind wir hier bei The Spieltraumers.
Bei The Spieltraumers. Da wird das Board auch mal tighter.
Die Entfernungen sind viel geringer insgesamt. Du kannst allerdings aber auch nicht so schnell durch die Gegend reisen, weil es diese Aktion Fliegen nicht gibt. Weil es ja auch halt irgendwie in 20er Jahren spielt. Dafür gibt es Bushaltestationen und da kannst du dann relativ gut durch die Gegend karten. Aber du musst halt immer extra zu einer Bushaltestation, um dahin zu kommen. Ansonsten erscheinen ab und zu noch Schugotten, die sich da durch die Gegend wursteln und die man dann auch bekämpfen sollte, weil wenn die nicht bekämpft werden, die dann zu einem von diesen Toren gelangen, dann passieren dann auch wieder schlimme Dinge, dann wird noch eine Karte aufgedeckt und sowas. Also die muss man dann immer zwischendurch beseitigen. Die Rollen kennst du prinzipiell auch. Das ist irgendwie der Arzt, der drei Kultisten auf einmal beseitigen kann. Der nennt sich dann Jäger.
Logisch.
Der Alleskönner ist der Arzt. Bitte jetzt verwirrt sein. Und eine Rolle, die haben wir mit der haben wir bis jetzt noch nicht gespielt, die ist ganz witzig, die Okkultistin, die kann Kultisten versetzen. Also die sozusagen die Krankheitswürfel versetzen an andere Stellen. Mhm. Inwiefern sich das auswirkt dann im Spiel, kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Ob man
ich überlege gerade, welcher Originalcharakter das
ist. Nee, gibt es nicht, wüsste ich nicht. Okay. Zumindest. Mhm. Also, dann kannst du die entweder zu dir hinschieben oder zum Jäger hinschieben vielleicht. Man weiß es nicht. Insgesamt sehr schön gestaltet. Es ist ein irgendwie relativ kleines Spiel von der Brettgröße. War auch relativ schnell gespielt. Weiß ich nicht, 3/4 Stunde oder so. Also es war ziemlich kurz. Mir gefiel es gut. Ich habe die Figuren auch schon angemalt.
Figuren fand ich super.
Die habe ich toll. Habe ich so innerhalb von einem Nachmittag angemalt, weil ich mir gedacht habe, heute Abend spielen wir das. Also jetzt gerade so zu Halloween. Mhm. Und dann habe ich dann gedacht, eben schnell fertig malen. Meine Tochter fand es witzigerweise nicht gut. Warum, weiß ich nicht genau. Weil die normalerweise Pandemie eigentlich ganz gut findet. Ja. Aber vielleicht das Thema, vielleicht wollte sie auch mal was anderes spielen.
Ja.
Das kann sein, war so ein bisschen zickig vielleicht. Ja. Ich hoffe, sie hört das nicht.
Aber das klingt ja dann, na, wer hört das schon? Das klingt ja dann doch ein bisschen eher nach einer Variante als zum Beispiel Pandemic Iberia.
Was ja Iberia ist ziemlich gleich.
Ziemlich gleich sein soll, einfach nur im Mittelalter so.
Ja, ne? Das, also, wenn du Pandemie doof findest, dann findest du das auch nicht gut.
Ja.
Aber also Pandemie ist eins meiner Lieblingsspiele und das ist also auf jeden Fall eine schöne Variante.
So. Mhm.
Ist gut. Ich finde es gut.
Ja, wäre ich auch mal dabei, wenn das mal dabei ist.
Ja, ja. Gerne.
Ich habe mich wieder getraut in die Welt der komplexen Spiele, wo ich wirklich das letzte Jahr einen Riesenbogen drum gemacht habe. Ich konnte es ja jagen mit Mombasa oder sowas. Da bist du ja der Fachmann von uns beiden.
Einmal gespielt.
Ja, genau. Und damit unendlich viel mal öfter als ich es wahrscheinlich auch hier spielen werde. Aber das ist eine andere Sache. Dieses Jahr waren wieder so ein paar Renner oder Hype-Titel dabei, wo ich gemerkt habe, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, oh, die werden doch interessant. Und was ich mir tatsächlich jetzt gekauft habe, auch relativ blind war, ein Fest für Odin. Wikinger-Thema geht immer. Rosenberg mag ich eigentlich auch. Er hat mich mit Ora Labora ein bisschen geschreckt. da habe ich tatsächlich feststellen müssen, das ist für die lange Spielzeit passiert mir da zu wenig.
Oh, ich fand, da passierte eine ganze Menge, aber das war so unübersichtlich und man musste sich am Anfang schon überlegen, welche Produktionsketten man nachher im Spiel haben möchte und am Anfang schon überlegen, wie mache ich nachher Punkte. Das fand ich zu anstrengend.
Mhm. Und viel mehr nicht. Und diese Umwertungsmechanismen, da habe ich Le Havre und das macht das eigentlich ziemlich gut und etwas übersichtlicher auch. Mhm. Dann Caverna war einfach für mich nicht. Ich habe Agricola und zwischendurch hatte ich mal überlegt, ob ich es mal ausprobiere. Mittlerweile bin ich da eigentlich von weg. Das muss ich nicht ausprobieren. A la Erde habe ich eigentlich auch eher einen Bogen drum gemacht. Jetzt, wo ich Fest für Odin spiele und Vergleiche höre, vielleicht spiele ich es mal mit.
Aber wahrscheinlich braucht man auch nicht beide unbedingt.
Möglicherweise, aber deswegen, ich kenne ja welche, die es haben und mit denen spiele ich das dann vielleicht auch mal. Ein Fest für Odin habe ich jetzt zweimal solo gespielt, um mich ein bisschen vertraut zu machen. Was ich ja ganz witzig finde in einem Interview, was ich gehört habe mit Uwe Rosenberg, dass er Spiele so konzipiert. Er spielt die alleine, entwickelt die auch alleine und macht sich hinterher Gedanken, wie er das Multiplayer macht.
das ist ja auch witzig.
Fand ich spannend und es ist ein Worker Placement, du hast ein Aktionsfeld mit 61 Möglichkeiten.
Was mal ein Wort ist.
Was mal ein Wort ist. Und das ist echt eine Ansage. Und ich glaube, deswegen ist die erste Partie immer die längste, weil bis du das alles erklärt hast. Wobei es tatsächlich eine Symbolik gibt, die sich wiederholt, die nachher auch im ersten, zweiten Spiel immer deutlicher wird. Sehr klar wird, wenn du auch mal Dinge ausprobiert hast. Du hast deinen Wikinger-Clan, in jeder Runde kriegst du automatisch einen neuen Wikinger dazu und das Ernähren ist total genial gemacht. Du ziehst die Wikinger ab von so einer Festtafel und dann musst du die leeren Felder mit Essensmarken auspuzzeln.
Mhm.
Ja, und zwar mit den orangenen Getreide- und Ernteprodukten und den roten Produkten, das ist dann Met und Milch und sowas. Ne? Gibt es ist ja ganz viel Puzzeln da drin und es gibt für jedes Puzzeln auch gewisse Legeregeln. Du hast ein Heimatfeld, wo erstmal ganz viele Minuspunkte drauf sind. Und was sicherlich bei vielen auch schon aufstößt, das ist ja gar nicht thematisch, ne? Wikinger Puzzeln nicht.
Hört sich auch nicht so an.
Ne? ich finde es erstaunlicherweise thematisch, hätte es nicht unbedingt gedacht, aber durch die Aktionswahlmechanismen, wenn du halt genau weißt, das ist jetzt mein Plünderfahrt, meine Plünderfahrt, die ich mache, da brauche ich Schwerter und da brauche ich ein gut bewaffnetes Langschiff. Oder wenn ich auf Walfang gehe, nehme ich ein oder vielleicht auch mehrere Walfangboote mit und sammle eher Speere als Waffen. Man kann das, glaube ich, ganz schlecht erklären, merke ich. wenn man Rosenberg-Spiele grundsätzlich mag, wenn man sowas wie A la Erde, Agricola, Lavre mag, sollte man es auf jeden Fall mal ausprobieren, würde ich sagen. Der Puzzle-Mechanismus ist hier wie bei Cottage Garden und bei Patchwork dabei. Patchwork, ich glaube, das wissen viele auch schon, ist ja eigentlich ein Ableger, der entstanden ist aus der Entwicklung von Fest für Odin.
Ah, das wusste ich nicht.
Ja, okay, siehst du, hast du was gelernt. ein Fest für Odin war in der Entwicklung und aus dem heraus hat er dann diesen Patchwork-Mechanismus gemacht. Und weil ein Fest für Odin einfach lange gebraucht hat, war Patchwork vorher dann draußen. Mhm. Sicherlich ein großer Unterschied. Die meisten Marken, die du verpuzzelst, sind erstmal Rechtecke oder Quadrate. Mhm. Die Sonderformen hast du auf einem speziellen Tableau, da kommst du durch Schmiedearbeiten oder Plündern dran. Ja? Die decken meistens relativ viele Felder ab, haben aber auch ganz komische Formen. Mhm. Ja? Wobei es dann auch die englische Krone gibt, die du erobern kannst und die ist sogar nochmal 2 Siegpunkte am Ende wert. Du kannst Langhäuser bauen, du kannst Schiffe nachher auch auswandern lassen und dann hast du automatisch eine verkürzte Essenstafel. Das heißt, die sind ja nicht mehr bei dir, die essen nichts mehr. Ne? Also so kommt tatsächlich die Mechanik, unterstützt das, finde ich, ganz gut. Mhm. Es erschlägt dann erstmal, wenn man sieht, was auf dem Tisch ist. Das war auch für mich der Grund, am Anfang mich ganz lange nicht dafür zu interessieren. Auch auf der Messe habe ich kurz drauf geguckt und gedacht, nee, eigentlich finde ich das gar nicht interessant. Ich weiß bis heute nicht, was mich geritten hat, mich doch nochmal wieder damit zu beschäftigen. Ich bin heute froh, dass ich es gemacht habe. Es ist ein Spiel, was mir so als Solo, als Aufbauspiel, wenn ich es als Aufbauspiel betrachte, wirklich sehr, sehr viel Spaß macht. Wo ich auch Bock habe, verschiedene Strategien auszuprobieren. Du kannst unmöglich alles gleichzeitig machen. Ne? Du hast eine gewisse Hauptstrategie und den Rest machst du vielleicht mal nebenbei, weil du mit deinen Schwertern irgendwas machen möchtest. Mhm. Ne? Und ich bin total gespannt, das auch mal in einer Mehrpersonen 2, 3, 4. Ich könnte mir sogar wirklich vorstellen, das in einer 3- oder 4er-Runde zu spielen, weil es jetzt bei der ganzen Bombastik drumherum nicht so fürchterlich lang war.
Okay. Ich würde ja sagen, spiele ich gerne mal mit, aber ich weiß nicht, ob ich es mitspielen möchte.
Ich wüsste es bei dir auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, also es gibt Spiele, bei denen würde ich gar nicht wagen, es dir vorzuschlagen, die zu spielen. bei Fest für Odin würde ich sagen, als 2er. Damit nicht irgendwie also es wird länger, je mehr Spieler, da bin ich mir ganz sicher. Das mal zu zweit spielen, das würde ich mir durchaus zutrauen und zu riskieren, mal zu gucken, welche Meinung du davon hast. Immerhin bist du Mombasa erfahren.
Oh je,
genau.
Ich glaube, ich habe mich sogar ganz gut geschlagen. Habe ich sogar gewonnen vielleicht? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall war ich gut.
Ja.
Aber das Spiel nicht. Nein, also.
Ja, gut. Ich glaube tatsächlich, Mombasa ist gut. Wird ja, die Preise nicht umsonst gewonnen haben.
Es funktioniert alles tadellos, es ist alles gut komponiert. Ja. Und wenn man sowas gut findet, dann ist das wahrscheinlich das beste Spiel zurzeit, was man spielen könnte.
Bei mir auch ein völlig subjektiver Vorbehalt, den ich nicht mal begründen kann. Ich habe es mal gespielt. Ich komme einfach über die Hürde nicht hinaus. Ich interessiere mich dafür. Das hat auch nichts mit irgendwelchen politisch korrekten Geschichten wegen des Covers zu tun, sondern es ist einfach, es ist nicht mein Thema. Und immer wenn ich anfange, mich damit auseinanderzusetzen, merke ich, oh nee, das scheint jetzt auch in dem, wie es aufgebaut ist, nicht das zu sein, was ich gerne.
Da passiert auch thematisch gar nichts in dem Spiel. Also du schiebst halt Sachen durch die Gegend und kaufst hier was und kaufst da was und letztendlich ist es halt so ein Punktemix aus allem, ne? Der typische Punktesalat, dass du da halt irgendwo Punkte kriegst und da Punkte kriegst.
Ja.
Gott, ja, ne?
Ja. Ja. Aber das sind wir schon wieder beim letzten Jahr, ne?
Ja, das stimmt. Gut, meine Liste ist erschöpft.
Ich habe nur noch ganz kurz das Designtown hier stehen, was ich auch mal alleine ausprobiert habe, weil es solo spielbar ist. Das ehemalige Flip City ist jetzt bei Pegasus als Designtown entstanden. Ich kann mir da noch kein Urteil so richtig bilden. Das ist ein Deckbauspiel, wo du die Karten beidseitig verwendest. Du entwickelst die im Ablagestapel. Du kannst also die Kosten oder die Karten, Goldmünzen, die du ausliegen hast, entweder zum Neukauf einer Karte aus der Mitte oder aber um eine aus dem Ablagestapel zu wenden, meistens auf der zweiten Seite eine stärkere Version davon.
Mhm.
Die haben aber auch eine Abwertfunktion im Sinne von zieh eine Karte oder krieg ein extra Geld, wenn du abwertest. Dann drehst du die Karte wieder zurück.
Okay.
Und wie gesagt, ich muss erstmal wirklich da reinkommen, dieses beidseitig Verwenden der Karten. Und am Anfang wirkte das sehr unüblich für einen Deckbauer. Und je mehr ich begriffen habe, worum es geht, umso mehr fühlte es sich wieder an wie, ah ja, das sind doch so diese Mechanismen aus dem Deckbau. Da verdünne ich ein bisschen und kann im Mehrpersonenspiel auch dann Leuten die blöden Häuser geben. Im Einpersonenspiel kommen die raus aus dem Spiel. Damit verdünne ich und mache es effektiver. Und also ich bin gespannt, das nochmal öfter auszuprobieren. Das hat mich neugierig gemacht.
Aber auf jeden Fall gehört, dass es zu dritt und zu viert nicht so gut sein soll, weil es dann ziemlich viel Zeit zwischen deinen Zügen gibt.
Das kann ich mir vorstellen, weil man muss schon ein bisschen überlegen, wie man spielt. Es ist ein bisschen Push Your Luck dabei, du spielst offene Karten von deinem.
Stimmt, da gibt es diese
unzufriedene
Gesichter.
Also besorgte Bürger. und da darfst du im Prinzip nur zwei von haben und wenn du eine Kirche hast, auch einen dritten. Das ist so ein bisschen Push Your Luck, weil du hast Wohnhäuser dabei, wenn die oberste Karte deines Decks sind und du hast dein Deck offen in deiner Hand und du siehst nicht, was die zweite Karte ist. Und wenn das Haus oben ist, musst du es spielen.
Mhm. Okay. Das heißt, wenn du schon eins ausliegen hast,
wenn du eins ausliegen hast und du hast oben eins drauf, was vielleicht noch nicht das Wohnhaus ist, aber es könnte eins drunter liegen und damit musst du spielen und du hast den dritten.
Mhm.
Es sind gar nicht so viele unterschiedliche Karten drin. Ich habe aber beim Spielen gemerkt, so durch die beidseitige Verwendung kommt doch eine Varianz rein. Für so ein kleines 10-Euro-Kartenspiel steckte da eine Menge drin.
So, dann lass uns doch jetzt nochmal kurz in die Zukunft gucken und überlegen, auf was wir warten, was noch nicht erschienen ist oder was vielleicht erschienen ist und was wir noch nicht gespielt haben.
Mhm.
Können wir vielleicht Quartett spielen?
Lass uns Quartett spielen.
Wobei ich, glaube ich, nicht vier Sachen zusammenkriege. Aber ja. Schauen wir mal.
Ja. Willst du anfangen?
Gerne. Ich warte auf Mansions of Madness oder wahrscheinlich auch wieder Villen des Wahnsinns auf Deutsch. Wenn es von Heidelberger erscheint. Das ist ja ein bisschen Dungeon Crawler bzw. Rätsel lösen und sowas gab es ja auch, aber mit App-Unterstützung. Das finde ich ganz interessant dabei. Ich habe das Original Mansions of Madness einmal gespielt, leider nur, aber das fand ich sehr interessant, wobei es sehr anfällig für Fehler beim Aufbau war und insgesamt der Aufbau ewig lange gedauert hat. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass, wenn das App gestützt ist, dass man da kaum was aufbauen muss und dass man einfach direkt losspielt. Und außerdem ist es natürlich rein kooperativ auch eigentlich immer netter, als wenn es einen Gegenspieler gibt.
Warst du im Spieltraum, als die eine Runde sich zusammengefunden hatte, wo Christian, ich glaube, 3/4 Stunde aufgebaut hatte?
Und dann war es in 5 Minuten zu Ende.
Und nach 10 Minuten waren alle tot. das war ja echt krass.
Habe ich mitgekriegt. Da waren die hinten, ne?
Die
waren
vorne, glaube ich. Ja, die waren nicht so glücklich irgendwie.
Nee.
Und sowas finde ich dann auch, wenn der Aufbau den Spielspaß nachher nicht mehr, also wenn der Spielspaß den Aufbau nicht mehr rechtfertigt.
Ja, ganz das, genau. Das ist so ein Missverhältnis, das muss man haben. Also beim Aufbau war es auch tatsächlich so, dass der Spielleiter, ich weiß nicht, wie sich der da nennt, also der böse.
Hausbesitzer halt.
Der Hausbesitzer. Mhm. Der hatte halt wahnsinnig viele Entscheidungen schon zu treffen beim Aufbau. Ne? Lege ich jetzt die Karte hier hin oder lege ich sie da hin? Oder wähle ich diesen Weg oder diesen Weg, weil es dann noch Alternativen gab. Und da musstest du halt wirklich genau gucken. Der Schlüssel muss erstmal in den Raum oder in den Raum gelegt werden, damit die Tür dann da aufmachbar ist. Und wenn das halt falsch machst, dann fällt das ganze Spiel auseinander.
Ja.
Und das ist halt ein bisschen doof. Ich bin einfach mal gespannt. Ich habe auch noch keine Rezensionen bis jetzt gesehen. Ich weiß noch nicht genau, was mich da erwartet. Ich weiß noch nicht, ob ich es haben muss, aber das Spielen würde ich auf jeden Fall sehr gerne.
Das würde ich tatsächlich auch gerne mitspielen. Diese App-Unterstützung, die ich normalerweise bei Spielen nicht so gerne mag. Bei Descent habe ich es total lieben gelernt. Da funktioniert das super. Da ersetzt es den Overlord, finde ich, total gut. Ich habe riesen Spaß gehabt in der Einleitungskampagne. Freue mich auf die nächste. Bei Mansions of Madness stelle ich mir das auch so vor. Bei mir wäre Teil 1 vom Quartett, jetzt ist meine wiederentdeckte Liebe zu Eurospielen, schlägt bei mir durch in der Liste.
Die dunkle Seite.
Die dunkle Seite der Macht.
Steckt noch Gutes in dir. Komm zurück.
bei Vengeance of Madness, da versuche ich es dann. Aber bis dahin werde ich
mich erstmal von der Macht. Die dunkle Seite? Verdammt nochmal.
Ja, weiß ich noch nicht. Wir haben gerade schon über Pfister gesprochen und Great Western Trail ist tatsächlich eins, was ich jetzt wieder interessant finde. Ich komme mit dem Thema besser klar. Es spricht mich mehr an, ich habe da mehr Bock drauf. Ich habe mir schon erste Videos dazu angeguckt und erste Eindrücke dazu geholt und merke, da habe ich mehr Bock dabei zu bleiben.
Mhm.
Ich glaube zwar allerdings auch, dass das ein richtig komplexes Teil ist, und eins, was nicht intuitiv sich spielt, sondern wo du wirklich lernen musst, wie das funktioniert. Übrigens, das ist noch ein Vorteil der Rosenberg-Spiele, wenn ich die einmal auf dem Kasten habe. Ich könnte einen Agricola heute rausholen und ich müsste nicht lange in der Regel lesen.
Das ist auch relativ übersichtlich gestaltet und die Abläufe sind eigentlich.
Genau, und das glaube ich ist bei Fest für Odin auch so. Das kann ich nochmal ergänzend zu vorhin nachschieben. Bei dem Great Western Trail habe ich eher die Befürchtung, das ist alles sehr gut verzahnt, aber du musst diese Verzahnungen lernen.
Ja, stimmt.
Und wenn man es eine Weile nicht spielt, könnte ich mir vorstellen, muss man die Regel doch nochmal lesen.
Mhm.
Trotzdem habe ich Bock irgendwie. Das ist so ein bisschen auch Deckbau, was wir drin haben. Du hast deine Rinderherde, die du versuchst, möglichst punkteträchtig zusammenzustellen. Und da habe ich irgendwie Bock drauf. Das würde ich wirklich gerne ausprobieren und mal gucken, wann es da die Gelegenheit für gibt.
Ich bleibe bei Fantasy Flight und Heidelberger und dem Arkham Horror Kartenspiel. Wobei ich jetzt schon befürchte, dass das mir doch nicht gefällt. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt. Also es gibt ja ein Kampagnenspiel dabei, dass du also einen Charakter hast, den du über mehrere Szenarien weiterentwickelst. Das riecht natürlich auch alles wieder über nach Living Card Game und nach 1000 Erweiterungspacks und sowas. Das ist natürlich auch noch ein Nachteil. Und das Spielsystem wirkt so, als ob es sehr an das Herr der Ringe Sammelkartenspiel oder nicht Sammelkartenspiel, sondern
Living Card Game
angelehnt ist. Und das gefiel mir gar nicht, weil das sehr mechanisch war, weil man einfach so diese Phasen die ganze Zeit abgearbeitet hat und mit wahnsinnig vielen Schlüsselwörtern hantieren musste. Das gefiel mir eigentlich nicht so. Und ich befürchte, dass das Arkham Horror Kartenspiel genauso ist. Aber ich hoffe, dass es nicht so ist.
Ich fand das Herr der Ringe gar nicht so unthematisch, aber ich fand es tatsächlich auch recht kompliziert, wie es gemacht worden war.
Vom Thema fand ich es auch okay, aber es war halt wirklich dieses Abarbeiten der einzelnen Phasen und dann was das Warhammer Quest auch gemacht hatte, diese Zone in der Mitte, wo Monster erstmal auflaufen und dann wird da noch eine Karte gezogen und dann muss ich in Wirklichkeit ja eigentlich nur Chips auf eine Karte legen, damit die dann erfüllt ist. Das fand ich halt sehr so mechanisch kalt.
Das stimmt, das gab es auch noch. Da habe ich allein, weil es eine LCG sein wird, eigentlich die Segel gestrichen. Ich habe das Einzige, was ich ein bisschen verfolgt habe, ist das Netrunner und da aber auch nur die fertigen Decks. Ich baue keine Decks, das weiß ich. Das kommt darauf an, wie die das gestalten. Wenn sie noch eine Idee finden, wie man das ansprechend macht für Leute, die nicht Decks bauen, wer weiß vielleicht. Aber da glaube ich, bin ich raus. Würde es aber mitspielen tatsächlich, wenn es mal einer mitbringt.
In Sachen Deckbau ist es so, ich würde so wahnsinnig gerne Deck bauen. Mhm. Aber ich habe noch nicht das Spiel gefunden, was mir das, ja, was das möglich macht für mich. Also, weil Magic muss man nicht mehr einsteigen wieder, da habe ich schon mal gespielt.
Ja. Hast du Ashes schon mal gespielt?
Nee, habe ich nicht.
Das solltest du mal ausprobieren. Ja. Da soll auch ein ganz einfachen Deckbau, einfaches Deckbauprinzip drin liegen. Das Spiel fand ich toll. Mhm. Hat mir gut gefallen. Das ist auch übersichtlich. Du hast eigentlich alle Karten mit jedem Pack, was du dir kaufst, direkt dabei. Das, wenn du quasi was suchst mit einem einfachen Deckbaumechanismus, das könnte eins sein.
Ja, das Problem ist ja, dass man für den Deckbau auch mal einen Gegenspieler braucht, der auch Deck baut.
Richtig.
Und da hat meine Frau keine Lust drauf und dann funktioniert es ja auch sowieso nicht.
Aber Ashes ist auch ohne Deckbau gut.
Ja, ja, glaube ich wohl. Aber ich glaube, da habe ich auch wieder andere Sachen, die in die gleiche Nische fallen würden. Und da brauche ich einfach das nicht unbedingt. Obwohl Ashes sehr hübsch aussieht und mich die Würfel auch glücklich machen würden wahrscheinlich. Und ich denke, insgesamt würde mich das, würde mir das Spaß machen. Aber ich habe ja noch nicht mal alle Decks von Blue Moon gespielt.
Mhm. Ja, dann
ne, so weit, ich bin noch nicht so weit.
Okay. Nummer zwei bei mir, wo wir gerade bei den großen Namen im Spielebusiness sind, im Euro-Bereich, dein Lieblingsdesigner Stefan Feld.
Ach du Scheiße.
Der es ja schafft, Spiele in einer gewissen Hochkomplexität zu machen, sowas wie Trajan, Bora Bora, wo ich merke, oh nee, lieber nicht, ist auch mir zu viel. Und auf der anderen Seite so klasse Geschichten hat wie Speicherstadt oder Brügge und Burgen von Burgund, finde ich total klasse, gefällt mir
und
total.
Und Revolte um Rom, das wollen wir mal nicht vergessen.
Ja.
Nee, heißt es Rom. Ja, Ruhm für Rom oder das andere.
Ruhm für Rom ist ein anderes, genau.
Okay. Revolte um Rom.
Genau, genau. Und so auf dem Level mag ich die Spiele von ihm total gerne. Mhm. Und das Orakel von Delphi ist halt kein Feldsalat.
Mhm. Ich weiß gar nichts über das Spiel. Ich habe nur gesehen, Feld interessiert mich gar nicht.
Ja,
ich habe sofort automatisch gedacht.
Es ist ein Fettrennen. Du kriegst am Anfang, jeder Spieler kriegt 12 Aufgaben von Zeus gestellt und du fährst dann durch eine variabel gestaltbare Inselwelt und versuchst diese Aufgaben dann möglichst schnell und effektiv zu lösen. Das Ganze über einen Würfelmechanismus. Das ist dann das Orakel, das befragst du, indem du die Würfel wirfst. Du hast überall kleine Stellschrauben, das ist dann, finde ich, schon typisch Feld, ne? So, dass du verschiedene Götter hast, in deren Gunst du steigen kannst, und wenn du die bis in die oberste Zeile gebracht hast, die Götter, auf so einem Tableau, dann kriegst du eine super Aktion dazu. Du hast Verletzungskarten, die du kriegen kannst, wenn du 3 von einer Farbe hast, musst du aussetzen, was bei einem Rennspiel kacke ist. Also ich bin da ein bisschen hin und her gerissen gewesen. Am Anfang habe ich auch gesagt, ich habe eigentlich so meine Spiele von Herrn Feld, die ich gut finde. Dann sagten einige, nee, das ist irgendwie mal anders, das ist nicht dieser, kein Punktesalatspiel. Dann gucke ich es mir doch mal an. Themenbereich, griechische Mythologie ist auch völlig gut für mich. Und ich würde es mal ausprobieren wollen. Ich bin gespannt, wie es sich spielt.
Von wem wird das veröffentlicht?
Das ist von Pegasus und Hall Games, glaube ich.
Okay. Pegasus, die sind sehr rührig momentan.
Die rühren, ja.
Genau.
Und auch mal nicht die ganzen kleinen Schachteln mit Spielen, die keiner braucht.
Ja.
Ja, so. Herr der Ringe, Mau Mau, Asterix, Mau Mau.
Das Herr der Ringe, Mau Mau sollte man nicht unterschätzen. Man kann nämlich beides jetzt kombinieren. Und jetzt kommst du.
Alter, krass. Ja, gut. Kann man es auch mit dem Asterix Mau Mau kombinieren?
Nein, ich glaube, die Rückseiten sind unterschiedlich. Ansonsten wird es wahrscheinlich gehen. Von der Spielmechanik.
Ja.
Ja.
Wahrscheinlich. Ja, jedenfalls gab es so eine Reihe von finde ich recht uninteressanten Titeln in der kleinen Box. Dieses Jahr ist das gesamte Line-Up, finde ich, ein bisschen interessanter aus dem vom Flügelpferd.
Auf jeden Fall, ja. Mein nächstes wäre Tail Feathers von Plathead Games, auf Deutsch Schwungfedern. Mhm. Ja. Also gleich Familie, sind große Maus- und Mystic-Fans. Wir sind jetzt momentan bei dem letzten Buch, wie heißt das jetzt, Downward Tales,
Geschichten aus dem Planergarten.
Ja, genau. Da sind wir ungefähr in der Hälfte. Mhm. noch nicht weiter, weil es einfach immer sehr lange dauert. Man muss halt irgendwie so einen Sonntagnachmittag mit Regen draußen haben.
Ja.
Ja, und keinen Garten, der gemacht werden muss. Bei Schwungfedern denke ich einfach, das ist ein fast Tabletop-Spiel, was ich mit meinem Sohn spielen kann. Also das ist eins, was meine Tochter und meine Frau auf jeden Fall nicht mitspielen würden, vermute ich zumindest mal. Aber ich glaube, also wir sind in dieser Welt so drin, wir kennen die ganzen Charaktere, die ganzen Figuren kannst du ja auch benutzen von Schwungfedern. Da kannst du dann also wirklich mit, also auf den Vögeln mit Prinz Colin reiten oder wie auch immer.
Cool.
Und das ist schon ganz geil. Und es ist halt wie ein richtiges Tabletop. Und trotzdem noch einfach dabei, weil der Kampfmechanismus ist das gleiche wie bei Mars und Mystic. Es sind auch die gleichen Würfel drin. Du stellst halt nach Punkten deine Armee zusammen und dann hast du dann irgendwie, ja, weiß nicht, der eine hat dann Rattenkrieger und Elite-Ratten, wofür es auch eigentlich Figuren gibt, mit kleinen Armbrüsten. Und ja, dann versuchst du halt dann irgendwelche Ziele zu erfüllen oder den Gegner kaputt zu schießen und so. Hört sich alles wahnsinnig cool an. Und es sind natürlich wieder schöne Miniaturen dabei, wo ich dann jetzt direkt schon Lust habe, die anzumalen.
Ich habe das auch schon gesehen. Ich finde es auch großartig. Ich bin leider mit Maus und Mystic noch gar nicht so weit, wie ich gerne sein möchte. Finde aber auch das Spielprinzip, die Geschichte dahinter total schön. Bin auch eigentlich sehr traurig drum, dass wir da noch nicht so schnell weiterkommen, aber es gibt so viele, die wir als Kampagne spielen und dann müsste man das mal weiterspielen und mal das. Man
kann nicht alles spielen.
Man kann nicht alles spielen. Ich glaube, das Schwungfedern, das, wenn du das machst, dann spielen wir das mal zusammen und dann entscheide ich, ob ich das auch brauche.
Das einzige Problem ist, ich muss es erst kaufen, dann anmalen und dann kann ich ja erst spielen.
Ach so.
Da wär's ja und das ist wieder ein Arsch von Miniaturen.
Da wäre es fast sinniger, ich kauf's mir, ich muss es nicht anmalen.
Ich kann die goldene Regel mal brechen, glaube ich.
Zum Ausprobieren.
Ja, genau. Ich weiß noch gar nicht, wann es überhaupt kommen soll. Also das Englische steht ja schon seit ein paar Monaten im Laden.
Ja.
Und ich vermute mal, das ist Weihnachtsgeschäft
im Shop. Es ist auch angekündigt schon. Ne? Also ich denke auch, das wird nicht allzu lange dauern.
Ja. Ah, ich bin gespannt.
Meine Nummer 3 ist eine Erweiterung und zwar von Colt Express Marshall und Gefangene. Da habe ich total Bock drauf, den Marshall mal spielen zu können. Die letzte Erweiterung hat mir total gut gefallen, auch mit dem DeLorean, der zwar eine Promo war, aber das verbinde ich einfach miteinander. Und da haben wir wirklich ganz eine deutliche Bereicherung festgestellt. Ich finde das super, dass die Pferde da am Rande mitlaufen. Das würde ich, glaube ich, immer mitspielen, weil es eine viel höhere Dynamik reinbringt. Du kannst plötzlich viel mehr Wagen zurücklegen und die Postkutsche müsste vielleicht gar nicht unbedingt immer mitspielen, aber die Pferde finde ich schon super als Extra-Aktion und bringt eine Dynamik wirklich rein, die auch nochmal wirklich für großes O und A am Tisch sorgen kann. Mhm. Das fand ich echt gut und auf den Marshall bin ich super gespannt.
Also ich finde ja Colt Express insgesamt so okay, also ja, ein bisschen besser als okay schon, aber nicht so der Oberburner. Aber man kann es eigentlich immer spielen. Das ist ja schnell erklärt, es ist insgesamt einfach zu spielen und wenn man, ja, das ist ein bisschen fummelig, finde ich immer. Ne?
Also, korrekt, ja.
Weil man mit größeren Fingern nicht in die Figuren rankommt, das ist ein bisschen schade. Aber also ich würde das auch tatsächlich gerne mal mit der Erweiterung spielen, ob es dann einfach ein paar Sachen gibt, die mich dran stören, ob die dann ausgemerzt sind, ob es dann einfacher oder besser wird für mich.
Für mich ist Colt Express einfach nur wirklich eine gute Unterhaltung. Wir haben bei Fujikato vorhin gesagt, ich fühlte mich, man achte auf die lange Pause, unterhalten. Bei Colt Express ist Unterhaltung wirklich von ja, ne, das war das Spiel vorhin, das war entertained. Das ist wirklich, mir ist scheißegal, ob ich gewinne. Ich habe es noch nie gewonnen. Ich glaube, ich habe noch nicht mal den letzten Platz verlassen oder so. Gefühlt bin ich immer ganz hinten im Feld, aber ich habe einfach tierisch Bock, blaue Bohnen zu schießen und jemanden umzuboxen, der dann gar nicht mehr da steht, wo ich boxe. dreimal vom Marshall aufs Dach geschickt zu werden und eigentlich dachte ich, ich stehe woanders. Es macht mir total Spaß und ich mag das Chaos da dran. Und
wo du es jetzt so sagst, ich muss auch zugeben tatsächlich, dass ich das noch nie gespielt habe und nicht laut gelacht habe. Aber es ist immer so, der Reiz, es auszupacken, der ist irgendwie nicht so richtig bei mir da. Mhm. Wenn ich das spiele, finde ich es eigentlich immer gut. Mhm. Komisch eigentlich, ja.
Müssen wir auch mal wieder mitnehmen, den nächsten. Ja. Gerade wenn die Erweiterung da ist, ja. Dann spätestens und vielleicht auch einmal vorher schon mal. Ja. Das dauert ja nicht lang.
So machen.
Quartett Nummer 4.
Ja, bei mir ist die 4 eins, was ich schon gekauft habe, was ich aber noch nicht gespielt habe, wo ich mit einem, und es ist auch keine Neuheit mehr, abgesehen davon, ja. Und zwar Spectre Ops. Ah, auch von Plathead Games. Ich merke gerade, ich habe zweimal Fantasy Flight und zweimal Plathead Games. Mhm. Das ist aber Zufall.
Nee, das ist bei dir kein Zufall. Nein. Das hätte mich gewundert, wenn du Feuerland-Spiele und Lookout gesagt hättest.
So gesehen. Das ist ja, prinzipiell in Scotland Yard aufgebohrt mit so ein bisschen amerikanischen Design-Elementen, sodass man sich halt gegenseitig totschießen kann. Also es gibt einen Agenten, der auf einer großen Karte Ziele erfüllen muss. Von 4 Zielen muss er 3 Ziele erfüllen. Und er bewegt sich unsichtbar übers Brett und schreibt auf dem Zettel auf, wo er gerade ist. Und die Jäger können halt irgendwie herausfinden über Deduktionen, wo er wahrscheinlich gerade ist. Und die haben alle noch Spezialfähigkeiten. Und der Agent selbst ist einer von 4 Agenten, aber die Gegenspieler wissen nicht, welcher er ist am Anfang. Das sucht sich dann also erstmal so aus. Und auch die Spezialfähigkeit kann man benutzen, muss aber eben nicht sagen, welche Spezialfähigkeit das ist. Mhm. Also einer kann zum Beispiel die Ziele aus der Entfernung schon aktivieren. Und der andere hält einfach viel aus, wenn er auf den geschossen wird. Und so. Finde ich sehr interessant. Das ist jetzt auf meiner Liste drauf, weil ich bis jetzt noch nicht dazu gekommen bin, das zu spielen. Ich habe die Miniaturen tatsächlich schon weiß angesprüht.
Das ist ja quasi bemalt.
Ist schon spielen, ja schon quasi bemalt. Genau, aber es sind auch nur 8 Figuren. Von daher ist das so wahnsinnig viel. Und ich habe die Texte übersetzt auf den Karten, weil die ja natürlich alle auf Englisch sind. Also ich hatte eigentlich immer gedacht, ich warte auf die deutsche Version, aber ich habe jetzt gerade gehört von Heidelberger, dass die doch keine deutsche Version machen, was natürlich doof ist. Mhm. Doof.
Doof. Ist da viel Text drauf auf den Karten?
Nee, nicht so wahnsinnig viel Text. Aber wenn ich das mit meiner Tochter oder meiner Familie allgemein spielen möchte, dann muss es halt schon auf Deutsch sein. Und ich habe jetzt halt Sleeves dafür und habe die Kartentexte übersetzt. Und setzt den Text dann einfach in die Sleeves mit rein und dann ist das okay. Ja. Aber das Problem ist halt, du kannst nicht nachfragen, was auf den Karten gerade draufsteht, weil das ja alles verdeckte Information ist.
Ja, nee, bei solchen Spielen geht das nicht, das stimmt.
Ja, ja. Das war's bei mir.
Auch interessant. Ich hatte tatsächlich erstmal Schwierigkeiten, 4. zu finden und mich dann entschieden, naja, weil wir offensichtlich mal Terraforming Mars gespielt haben muss, nehme ich das mal auf die Liste. Auch hier glaube ich tatsächlich, dass das ein sehr gutes Spiel ist. Es kann nicht sein, dass so viele Leute da Tomaten auf den Augen haben. Das glaube ich eben nicht. Martin hat es letztens gespielt, fand es auch total gut. Die beiden Andreas, die finden es super. Ich habe das Problem, dass Space-Spiele bei mir, selbst die hochgehypten, immer nur so, ja, nett. Ne? Auch Roll for the Galaxy konnte ich nie begreifen, den Hype dahinter. Ich habe es einmal gespielt und dachte, ja, aber okay.
Das habe ich tatsächlich auch noch nicht gespielt. Das würde ich wahnsinnig gerne mal tun, aber hat bis jetzt noch nicht gepasst.
Das Problem ist tatsächlich immer, wenn die so wahnsinnig hoch gehypt werden, da gab es ja dann auch genau diese Geschichte auf der Messe mit der Verknappung und wo dann ganz viel auch im Nachhinein auch, finde ich, wieder blöde Sachen irgendwie gelaufen sind. Mein Gott, es geht um Spiele, die im Januar wieder verfügbar sind. Da geht die Welt nicht von unter. Ne?
Ja. Man sollte niemals die Nerd-Rage unterschätzen.
Ja, ja, ja. Ich bin da wahrscheinlich nicht nerdig genug.
Nein, du bist zu entspannt dafür.
Wahrscheinlich. Oder ich gucke mir einfach zu viele Alternativen an und versteife mich hier auf ein Spiel. Ich glaube schon, dass es gut ist. Ich glaube, ich würde es auch wirklich gerne mal ausprobieren. Merk aber nicht so diesen Wunsch, unbedingt zu sagen, ja, hier, ich bin auf jeden Fall dabei, wenn ihr an der Terraforming Mars spielt. Ich glaube, da gäbe es echt andere Spiele, wo ich vom Thema, vom Grundsätzlichen mehr Lust drauf habe. Aber bin schon neugierig, ob der Hype gerechtfertigt ist. Und ich weiß halt aus Beispielen aus der Vergangenheit, wo es mir eigentlich ganz ähnlich ging, mit Terra Mystica zum Beispiel, wo ich auch viel Gutes gehört hatte und dann dachte, nee, komm, brauchst du glaube ich nicht spielen. Du kannst jetzt nur enttäuscht werden von den Erwartungen, die du hast. Und dann habe ich es gespielt und fand es tatsächlich richtig gut und habe es eine Weile auch viel gespielt. Und vielleicht macht Terraforming Mars das ja ähnlich wie Terra Mystica da oder Agricola wollte ich auch erst lange Zeit nicht spielen und dann war es lange Zeit mein Top-Spiel überhaupt. Und von der Seite King of Tokyo zum Beispiel auch, das hätte ich eigentlich gar nicht spielen wollen, bis ich es mal irgendwann mit euch im Laden gespielt habe und überhaupt nicht mehr begreifen kann, warum ich mich da gesperrt habe. Das soll mir bei Terraforming Mars nicht passieren. Und deswegen werde ich das sicherlich auch nochmal irgendwie ausprobieren. Aber tatsächlich hätte ich die anderen drei jetzt höher gesetzt.
Interessanterweise ist bei Terraforming Mars so, dass meine Frau da ganz gespannt drauf ist und gesagt hat, auch das hört sich doch cool an. Und so. Und ich dachte, hallo, was jetzt los? Aber wobei wir schon beide Angst haben, dass es dann zu komplex für unseren Geschmack ist und gerade so für ein Feierabendspiel halt, dass es da zu viel ist. Und zu komplexen Sachen kommen wir einfach zu zweit nicht wirklich. Und wahrscheinlich hat es einfach keinen Platz in unserem Leben.
Ja. Ja. Traurig.
Traurig. Es ist halt so.
Aber da verdrücken wir jetzt eine Träne
und Mittel.
Gießen damit halt den roten Staub auf dem Mars. Ja, aber die Quartette voll, ne?
Jo.
Und auch, glaube ich, schon einen recht umfassenden Rückblick auf die Messe und Vorausblick auf das, was noch kommt.
Ich denke auch. Wir wollten eigentlich das ein bisschen kürzer fassen. Wir sind jetzt wahrscheinlich schon über 2 Stunden.
Über 2 Stunden?
Nee, über 2 Stunden noch nicht. Aber 1,5 Stunden haben wir mindestens.
Ja, okay. Also ein Weckruf an alle, die noch davor eingeschlafen sind. ja. Meldet doch einfach mal zurück. Schreibt was in die Kommentare. War das doof? Was wir, glaube ich, machen können, ist, dass wir die Fotos zu den Spielen, wo wir welche gemacht haben, einfach mal unten drunter klatschen. Mit einer Titelbezeichnung, dass vielleicht beim Hören der eine oder andere nochmal gucken kann, über welches Spiel reden die gerade, wie sieht das aus. Ja, und dann nähern wir uns, glaube ich, so dem Ende.
Ja, herzlichen Glückwunsch, ihr habt es geschafft. Ja. Ihr seid am Ende angelangt.
Wer es bis hierhin geschafft hat, der darf weiterspielen.
Weiterspielen!